Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Trackipedia. Wie immer hier sind Tanja und
Peter. Hallöchen. Peter.
Jetzt habe ich mal jetzt was ganz Neues, was ganz Irres ausprobiert. Ne? war unbewusst, sorry. Wir treffen uns heute hier, weil wir über eine Sache sprechen wollten, die wir in der letzten Folge schon kurz angesprochen hatten. Und zwar geht es um diejenigen, die aus unserer Gesellschaft gerissen worden sind, um, ich sage jetzt mal, zu verbessert worden zu sein. Nein, wir sprechen nicht über Politiker, sondern es geht mal heute um die Borg. Und da habe ich tatsächlich einige Fragen. Und aber vielleicht hast du ja noch irgendwas, was du im Vorfeld mit uns noch teilen möchtest.
Na, ich grüße alle Zuhörenden der Spezies 5618 und alle cool. anderen Spezies. Wenn davon welche da sein sollten, meldet euch doch mal.
Genau, schreibt, jawohl, schreiben die Mails? Ich weiß gar nicht.
Ich weiß es nicht. Aber naja, es gibt diverse Möglichkeiten, sich zu melden. Genau,
vielleicht telepathisch. Ne? also gerne, also vielen Dank fürs Zuhören an alle. Dann können wir eigentlich im Prinzip gleich einsteigen. Ich hatte in der letzten Folge tatsächlich ja auch noch ein paar andere Dinge gesagt, die wir unbedingt noch mal besprechen müssten. Aber eine dieser Sachen sind die Borg. Wir hatten, also du hattest ja halt auch den Einwand gebracht, naja, momentan haben aber einige andere auch über die Borg gesprochen. Unter anderem Data seinen Hals. Lieben Gruß an euch, falls ihr uns hört.
Genau, herzliche Grüße.
Ja, da habe ich auch kurz reingehört und mal mich überraschen lassen. Und zwar ganz, ganz, ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Das geht halt auch da nicht so um Fakten, sondern um die gefühlten Borg. Ne? Und dass es da um Gesellschaft geht und so weiter. Da kommen wir ja auch gleich zu. Also das ist spannend auf jeden Fall. Und da will ich halt gerne ein bisschen mehr erfahren. Ich habe dir ja, Tanja, schon ein paar Fragen, die mir im Prinzip so im Geiste herumgehen, geschickt. Und das sind zum Teil wirklich ganz banale Dinge, ne? Die jeder, wenn er die Borg zum ersten Mal sieht, sich vielleicht sogar selber fragt. Oder eben die von der Folge, in der das ausgestrahlt wird, auch selbst schon thematisiert werden. Aber ich würde sie einfach gerne stellen, weil sich daraus wiederum weitere Fragen ergeben, zumindest für mein Verständnis, für das, was ich von den Borg halte. Da kommt als allererstes, oder möchtest du vielleicht auch erstmal was so Grundlegendes zu den Borg sagen? Entschuldige, wenn ich so viel quatsche.
Nee, alles gut. Du führst heute in die Folge ein, sonst halte ich immer Monologe. Es ist gut, dass du es mal machst. Also erstmal, ich verlinke auf jeden Fall die Folge von Data sein Hals zu den Borg. Ich fand den Ansatz auch total spannend. Das sind solche Episoden, wo der Ture einfach so einen Impuls bringt und dann redet er mit dem Felo darüber. Auch Felo, gute Besserung für dich noch weiterhin. Und da begann es dann halt auch direkt mit so einer Perspektive, die ich total spannend fand, denn sie haben sich gefragt, inwieweit die Borg dann auch eine Kulturgemeinschaft dann darstellen. Mhm. Ne? Und eigentlich sind die ja zusammengewürfelt aus allen möglichen anderen Kulturgemeinschaften. Man wird ja unfreiwillig in deren Mitte gerissen und soll dann dort eine neue Kulturgemeinschaft darstellen. Wie definiert sich das denn eigentlich, haben die sich gefragt, die beiden. Ist das denn eine Kulturgemeinschaft? Auf jeden Fall bilden sie tatsächlich ja eine neue, ja, Spezies, würde ich sagen. Und spätestens dann, wenn wir in Richtung Deassimilation gehen, also wenn es darum geht, jemand wieder aus dem Kollektiv, aus unserer Perspektive zu retten, darüber wird auch noch zu reden sein, ob das so ist. Fragt man sich natürlich auch, wer wird man denn dann? Also so wirklich, also so wie wir es gezeigt bekommen haben, zurück in die Mitte, aus der man kam, kehrt man wohl nicht so unbedingt zurück. Und die erste Staffel Picard hat das Thema ja auch aufgemacht und hat dann ja auch diese Gruppe quasi sich nochmal neu definieren lassen. Das finde ich also hochspannend. Da sollten wir heute drauf gucken.
Genau, ja. Wir wissen, glaube ich, nicht, wo die Borg herstammen, wer die denn überhaupt geschaffen haben. Wie hieß der erste Borg? Das wissen wir leider nicht.
Na, wir wissen zumindest aus Selbsterzählung der Borg, dass sie eben aus dem Delta-Quadranten stammen. Also wahrscheinlich da, wo sie am meisten vertreten sind, irgendwo da im Zentrum, wird wohl irgendwie ihre Heimatwelt sein. So vermute ich zumindest. Mhm. Und wir wissen, dass sie sich ja schon seit Tausenden von Jahrhunderten entwickelt haben zu dem, was sie dann jetzt heute im 24. Jahrhundert sind. Und also
jedes Mal, es scheint, jedes Mal freue ich mich darüber, dass wir im 24. Jahrhundert sind. Großartig, also schön.
Ja. Und das heißt, also so wie es erzählt wird von den Borg selbst und auch von der Borg Queen, waren sie eine humanoide Spezies, die sich eben ja technisch aufgewertet hat offenbar. Und das hat dann eben zu diesem Stand der Dinge geführt, wo sie heute sind.
Mhm. Ja, ich wollte noch eine Kleinigkeit jetzt nochmal sagen. Wir befinden uns jetzt gerade Ende 2021, also wir hier leiblich. Es kann sein, dass, weil jetzt auch wieder sehr viele neue Star Trek Folgen kommt, dass sich zukünftig Neues dazu ergibt. Das ist natürlich nicht hier zu erfassen von uns. Es sei denn, vor der Aufnahme, ach ja, jetzt wird's mir gerade reingereicht, kam aus der Zukunft eine Nachricht. Nein, das ist nicht der Fall. Insofern können wir natürlich auch nur von dem gegenwärtigen Ende 2021 Wissen ausgehen. Und das beinhaltet halt nicht das, was jetzt noch kommen wird. Vielleicht wird uns ein bisschen was zu den Borg erklärt werden. Wir wissen ja, die gute Seven of Nine ist bei Picard unterwegs. Und wir werden Strange New Worlds wird es wahrscheinlich nicht aufgreifen. Aber wir sehen hier und da ja schon mal Borg. Vielleicht wird uns da noch ein bisschen was dazugeschossen, aber das ist momentan noch nicht der Fall. Also wir
wissen
das
ist ja bei jedem Thema eigentlich so, ne? Wobei bei den Borg sehe ich es jetzt nicht unbedingt so akut. Die zweite Staffel Picard könnte etwas erzählen, aber ich glaube da ehrlich gesagt gar nicht so sehr dran, weil das mit dem Artefakt in der ersten Staffel so ein Thema war. Und ich glaube nicht, dass das jetzt noch mal so sehr aufgegriffen wird.
Ja, glaube ich auch nicht. Die Möglichkeit besteht. Deswegen wollte ich es nur einfach mal noch mal eine nicht Warnung, aber eine Erklärung abgeben, dass wir eben jetzt noch nicht in die Zukunft sehen konnten, was denn dann noch kommt. Also bitte, Ende 2021 ist unser jetziger Stand. Und das ist eine Sache, die ich noch sagen wollte. Du wolltest, glaube ich, auch noch eine kleine Erklärung abgeben.
Ja, ich wollte eine kleine Triggerwarnung setzen, denn im Vorgespräch, als wir uns ein paar Gedanken gemacht haben, was es denn alles so beinhalten wird, die Folge, ist mir schon aufgefallen, dass je nachdem, wie sehr wir da jetzt in welche Richtung gleiten, das wissen wir meistens vorher nicht so richtig, könnte es sein, dass es tatsächlich, dass wir einfach auch darüber sprechen, wie gewalttätig das teilweise zugeht, wie ermächtigend das ist, was da so passiert. Und ich weiß nicht, vielleicht könnte das den einen oder anderen triggern. Also das einfach mal so vorweggesetzt.
Ich denke, wir werden es nicht so grafisch darstellen, wie es die Folgen ja selbst tun. Aber dennoch, man kann sich ja aussuchen, was man sieht. Und einfach nur die Warnung, ja klar, wir sprechen hier über die Dinge, die da passieren. Und die sind nun mal nicht immer nur schön. Im Gegenteil, das, was wir von den Borg sehen, ist sogar häufig am Rande dessen, was erlaubt sein könnte. Oder, naja, erlaubt ist es eh nicht. Also, es werden Personen tatsächlich geraubt oder ihnen, man könnte sagen, die Seele genommen, wenn man das denn so formulieren möchte. Und das ist halt zum Teil nicht schön. Es sterben Menschen, ja, oder Personen.
Das auch, ja. Aber es geht halt auch, also wenn man es so sagen will, um Entführung ne, und um Gewalttätigkeiten am Körper und Seele und ja.
Auch gegenüber Kindern leider. Okay, so kommen wir mal zurück zu einer meiner hirnverbrannten Fragen. Wir sehen die Borg, man hat so eine gewisse Vorstellung und das Erste, was ich dabei denke, wenn ich so die Borg sehe, ist jetzt nicht eine Assimilierung, wie sie stattfindet, sondern wie ich diese ganze Sache damals erlebte in TNG, man beamt auf das Schiff der Borg einen Kubus und die ignorieren einen. Die interessieren sich nicht für Worf, für Data, wen auch immer. Warum ist das denn der Fall?
Also in TNG wird uns klar gesagt, dass die Borg Kulturen assimilieren und keine Individuen. Und vor allem nicht, wenn sie keine Gefahr darstellen. Also solange da irgendjemand sich bewegt, ist das nicht schlimm, solange die Borg eben nicht feststellen, dass es eine unmittelbare Gefahr für sie darstellt. Und dann wird die Person ignoriert, ja. Weil die Ressource aufzuwenden, sich darum zu kümmern, sich damit zu beschäftigen, wäre quasi vergebens, so habe ich es verstanden.
Mhm. Ja, ich verstehe das, ja. Nur jemand, der mit einer Waffe auf dem Schiff rumläuft und quasi auf Teile des Schiffes zuläuft, die echt gefährdet sein können oder die ganze Operation gefährden können. Also es gibt einen Grund, warum wir Zutrittsbeschränkungen haben bei beispielsweise Atomkraftwerken. Warum lässt man niemanden rein? Denn es könnte jemand, der ohne der nicht wirkt, als wenn er gefährlich ist, dennoch gefährlich sein.
Ja, aber also in einem gleichgeschalteten Bewusstsein, also wo keiner etwas tut, was nicht vorgesehen ist, ist das eigentlich nicht nötig. Ne? Da gibt es keine Zugangsbeschränkungen, weil es gibt keine Hierarchie in dem Sinn. Ne? Jeder tut, was er zu tun hat innerhalb des Gefüges. Und natürlich können jetzt Außenstehende so eine Gefahr reinbringen, aber hier offenbart sich doch schon die gefühlte Macht von ihrer Seite aus, ne? Also wie überlegen sie dessen sind, ne? Selbst wenn jetzt aber auch eine Gefahr daraus entstehen würde. Sie sind ja, und das ist ja das, was für uns so, also ich denke von Anfang an, als uns die Borg gezeigt wurden, so beängstigend oder so unglaublich war oder das, was eben das Ganze so krass machen sollte, dass sie auch bereit sind, dann eben Teile aus ihrem Kollektiv zu opfern, also Personen, also einzelne Drohnen oder vielleicht auch Teile ihres Schiffes oder ne, im Zweifel, ne, dass sie sich den eigenen Arm quasi abhacken würden. Ne? Also dieses Bild, einfach der Verlust wiegt für sie nicht so schwer. Es geht nicht um was Individuelles, das verloren geht. Es ist nichts quasi unwiederbringlich. Alles ist im gemeinsamen Bewusstsein. Man verliert keine individuelle Erfahrung oder Fähigkeit. Es ist nur Material, das weggeht. Ne? Also es ist ein Kollateralschaden quasi.
Okay, ja, verstehe. Ich glaube, das sollte halt auch einfach gruselig wirken.
Ja.
Wir sind so mächtig, wenn ihr uns versucht zu schlagen, das können wir einfach ignorieren. Also wie das Kind, das auf den übermächtigen Erwachsenen einprügelt und der vielleicht nicht mal dahin schaut, also bildlich gesprochen, und die tun halt noch nicht mal was. Gut, solange man wirklich ohne Gefahr auf dem Schiff herumläuft und niemanden angreift, ist das ja halt auch noch nicht mal irgendwie eine gegenseitige Gefahr, das stimmt schon. Aber es ist halt schon gruselig, dass man selbst versucht, also die beispielsweise die Enterprise D versucht, Kontakt aufzunehmen und man wird halt einfach ignoriert, weil man ein Insekt ist, das im Raum herumfliegt und man fächert nicht mal mit der Hand danach.
Ja, und dann auch interessant, dann könnte man ja sagen, okay, dann schießt jemand auf eine Drohne und die hat noch nicht mal irgendwie den Versuch, sich zu verteidigen, ne? Aber allein durch diese Information, dass diese Drohne hier vielleicht gerade auch tatsächlich erschossen wird, erfährt ja das Bewusstsein total viel, ne? Es ist quasi wie ein Stich, ne? Es ist ein Mückenstich. Dann weiß man, es sind Mücken im Zimmer, weißt du? Also, und dann weiß man, womit man es zu tun hat. Also, die werten dann direkt aus, welche Frequenz war diese Waffe, welche Art war diese Waffe, und dann kommt der nächste und der hat dann vielleicht schon ein Schutzschild parat, ne? Also, vielleicht nicht der zweite schon, aber vielleicht dann der dritte oder der vierte, klar. Ne?
Ja, man sieht das, und dann diese deutlich anderen Schutzschilder als die bei einem Schiff, was ja das Schiff so quasi kugel- oder ellipsenförmig umschließt. Bei denen ist es halt häufig so, dass das so wie Platten aussehen, wenn dann sowas passiert, was halt nochmal eine ganz andere Art von Schild sein soll, vermute ich.
Ja, wie bei einem Ritter, ne?
Ja, genau, richtig. Wie so eine unsichtbare Ritterrüstung den Borg herum. Kann man eigentlich der, die das Borg sagen, ist es nicht immer die Borg?
Ja, also ich glaube auch tatsächlich, da wird nicht unterschieden, ja.
Sind dann diese, jetzt komme ich mit einem richtig dicken Ding jetzt gerade schon, pass auf. Wenn eine Drohne stirbt, bleibt dann das Bewusstsein dieser Drohne, dieses vorherigen Individuums erhalten oder stirbt das mit der Drohne?
Ja, das bleibt erhalten im allgemeinen Bewusstsein.
Ja, dann sollte man.
Und das ist auch das Interessante, Seven of Nine sagt das auch. Kurz nachdem sie von der Voyager-Crew in Anführungszeichen gerettet wurde, sagte sie mal zu Belana, jetzt bin ich schon so viele Monate vom Bewusstsein weg. Wenn mir jetzt was passiert, alle Erfahrungen, die ich bisher hatte, die sind dann weg. Die sterben dann mit mir. Es ist alles so sinnlos hier, ne? Und dann meinte Belana, glauben Sie nicht, dass Sie so wenig Eindruck hinterlassen, ne? Wir werden alle an Sie denken und Sie werden Ihre Spuren hinterlassen haben, so, ne? Aber sie versucht dann nochmal so zu unterscheiden, ihr Menschen, ihr seid so zerbrechlich. Mhm.
Und dann weg,
also, ja, ne, genau. Und dann weg, ja, und dann ist alles zunichte. Und vorher war das alles so sinnbringend, dass die Existenz quasi in den Allgemeinspeicher eingespeist hat, ne?
Jetzt stelle ich mir mal Folgendes vor. Jedes Individuum, das im Laufe von hunderttausenden Jahren, das hast du ja gesagt am Anfang, vielleicht war das am Anfang auch noch anders, aber ich sage jetzt mal in den letzten 1000 Jahren, haben die Borg ja sicherlich schon, oder hat Borg, ist eine gute Frage, wie man es formuliert, ein Kollektivbewusstsein. Jetzt weiß ich nicht, wie lang das Leben einer einzelnen Drohne ist. Aber wenn die Lebensspanne der Drohne die des vorherigen Individuums entspräche, ist jetzt eine Annahme, wissen wir nicht, dann, also es sind ja immer noch biologische Bestandteile an dieser Drohne und insofern könnte es sein, dass die eben nicht konserviert ist und somit einen ganz normalen Lebenszyklus hat, vielleicht sogar kürzer, weil das vielleicht verrottet, ich weiß es nicht.
Ja, also ich dachte auch immer so ein bisschen an Gewebefibrose, wenn man die Borg sieht, ne, so blutleer, interessant fand ich habe jetzt im Vorfeld nochmal diese Enterprise-Folge geschaut, wo ja die Überreste der Sphäre in der Arktik gefunden wird, die damals beim First Contact Day abgestürzt ist. Ne? Also als im 24. Jahrhundert sich eine Sphäre aufmacht, in die Vergangenheit reiste und dann im Film Nummer 8, First Contact, eben den ersten Kontakt verhindern wollte, also den ersten Warpflug von Saffron Cochran. Die abgestürzten, im Eis eingefrorenen Drohnen wurden ja dann quasi thematisiert in Enterprise. Captain Archer trifft dann auf die wiederum, ne? Also beziehungsweise, die werden halt aufgetaut, ne? Und dann sagen die, die bauen sich so eine kleine Station in der Arktik auf und sagen, oh, hier sind Außerirdische abgestürzt, wie spannend, und untersuchen alles, das ganze Material, und stellen fest, oh, das war, glaube ich, mal kugelrund, weil das hat alles die gleiche Krümmung, Wahnsinn, ja, und legen dann die 3 Drohnen, glaube ich, sind das, da schön drinne warm rein und sagen, ach, guck, da passiert total was, die haben ja total Nanosonden, und sowohl die technischen Bestandteile als auch das Gewebe regeneriert sich, also beides, ne? Und dann dauert's nicht sehr lange, man kann sich's vorstellen, ne? Es ist dann der reinste Horrorfilm, ne? Wie sie sich immer, wenn der Typ sich umdreht, denke ich, oh mein Gott, jetzt. Und es dauert nicht lange, ne? Und ne, wir wissen, wie es weitergeht. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und man, also ich meine, es ist wie so in einem Horrorfilm, ne? Wir alle wissen, was gleich passiert. Der Typ dreht sich um und dann denkt man sich, ah, gleich passiert's wahrscheinlich. Und naja, es kommt, wie es kommen muss, aber auf jeden Fall bis dahin erfahren wir, dass die Nanosonden sowohl die technischen Bestandteile als auch die biologischen regeneriert. Ne? Wir wissen jetzt nicht, wie lange das gut geht, also ob jemand dann auch irgendwie ein paar hundert Jahre alt werden könnte, ob die biologischen Bestandteile das sehr lange mitmachen oder wie oft dann vielleicht auch einfach umgebaut wird. Ne? Also wir wissen ja auch, dass man für sich versucht zu optimieren, und wenn eine Drohne eben nicht mehr das bringt, was sie bringen soll, also wenn das Soll nicht mehr erfüllt wird, dann wird sie halt auch einfach deaktiviert, auseinandergenommen und vielleicht die Bestandteile irgendwie wieder anders zusammengebaut, ne?
Ja, aber technisch könnte es ja auch eine gewisse Unsterblichkeit sein.
Ja.
Oder wie du eben auch gerade sagtest, dass sie immer weiter vercybert wird und am Ende hat man dann fast, also kein Fleisch mehr, aber ich glaube, so funktioniert es nicht, ansonsten hätten die Borg ja nicht Körper, die sie nehmen müssten. Ansonsten könnten die Raumschiffe überfallen, schmeißen alle Personen von Bord und assimilieren das Raumschiff. Ja,
ja, oder sie würden sich halt einfach technisch sowieso bauen, ne? Dann wären es halt ja quasi Androiden oder
genau.
Ja. Ne? Also ja, genau. Da fragt man sich ja sowieso, wozu die biologischen Bestandteile? So weit sind sie offenbar noch nicht. Oder sie möchten das nicht. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht mangelt es momentan noch an der individuellen Fortentwicklung oder es geht ihnen nicht schnell genug, denn es geht ja vor allem eben darum, Wissen auch zu assimilieren. Ne? Also wir fügen ihre Eigenschaften unseren hinzu, also ihre Entwicklungen, ihr Wissen, ihr Können. Und auch interessante Szene eigentlich in Voyager. Als Seven of Nine das erste Mal was essen soll, das ist eine Szene, die hatte ich ja für letzte Folge, also für unsere Essensfolge nochmal geschaut. Und da erkennt Seven Neelix quasi als mit seiner Borg-Bezeichnung sagt, ah, sie sind Spezies, ich habe es auch hier irgendwo stehen, aber es ist jetzt eigentlich auch egal. Und dann sagt, und dann guckt er ein bisschen geschockt und sagt, oh, ich wusste nicht, dass Talaxianer assimiliert wurden. Und dann sagt sie, ja, ja, das war dort und dort, so ein kleines Schiff mit 39 Personen, kräftige Leute, haben so gute Drohnen, wurden zu guten Drohnen. Und er guckt kurz ein bisschen verdattert und sagt dann, ah, das war dann wohl gut für sie, oder? Also irgendwie, es ist wieder so eine typische Szene, wo ich finde, wo man gut sehen kann, wie Neelix tickt einfach. Ne? Also das hätte jetzt ja auch Wut entbrannt und sonst wie sein können, ne? Oder beleidigt oder so, ne? Aber nein, ne? Er ist kurz geschockt, er versteht, was da passiert ist und dann macht er da aber jetzt in diesem Moment keine Szene oder kein Ding draus, sondern sagt, aha, okay, ja, also sie haben sich offenbar gefreut über diese neuen Drohnen, die ja gute Eigenschaften mitgebracht haben quasi. Also, ah, ja, gut für sie, ne?
Er kennt die Borg als Gesellschaft, also als nicht Individuen, sondern als Gesellschaft an irgendwie.
Ja, natürlich ist es für ihn auch nicht positiv, ja, ne? Klar. Aber es hilft ja jetzt auch alles andere sonst nichts. Also, das ist eine interessante Art und Weise, wie er damit umgeht. Aber wir reden jetzt nicht über Neelix, sondern über die Borg.
Ja.
Aber ne, das fand ich auch einen interessanten Moment. Also, Seven of Nine erwähnt ja häufig mal, ne, wenn sie irgendwie jemanden sieht, dann erkennt sie dann sofort, ah, Spezies so und so viel, ne? Also denkt noch so in so Borg-Bezeichnungen, ne? Und und es, also sie sagt eben auch ganz konkret, ihre Eigenschaften haben wir hinzugefügt und also auch nennt halt auch speziell, ne, ist von wegen, ah, kräftiger Körperbau oder so oder kräftige Drohnen oder so, ne? Also man braucht ja auch einfach für verschiedene Tätigkeiten verschiedene Fähigkeiten, Fertigkeiten, eben Eigenschaften, ja. Und was sie einerseits tun, ist eben solche Komponenten hinzuzufügen, eben wie körperliche Eigenschaften, auch individuelles Wissen oder kulturelles Wissen, also einfach ein Wissen einer Gesellschaft, aber eben auch deren Errungenschaften, also technische Entwicklung und so weiter, ne?
Ja, entschuldige, wenn ich mich da vorher nicht ganz klar ausgedrückt habe. Ich war eigentlich noch gar nicht fertig.
Okay.
aber es ist ja so, ich hole immer so weit aus, entschuldigt. Was ich vorhin sagen wollte, war, die Borg sind ja schon lange am Assimilieren. Und wenn der Lebenszyklus, ich sage jetzt mal, normales Menschenleben ist und diese Drohne verstirbt, ersetzt wird durch eine wiederassimilierte und oder die werden ja auch gezüchtet scheinbar, oder sind es assimilierte Säuglinge und so? Das ist halt fraglich, ne?
Ich glaube, es sind assimilierte Kinder, ja.
Okay. Wenn das der Fall ist, impliziert das, also wenn die sich nicht selbst fortpflanzen, impliziert das natürlich noch eine andere Sache, kommen wir auch gleich noch zu, aber eine Sache wollte ich da sagen, wenn das ist diese, dann komme ich in den Himmel Paradigma-Sache, und zwar wenn eine Generation stirbt und die nächste Generation stirbt und ich meine, es pflanzt sich immer weiter fort, sind schon doppelt so viele Leute an dem Punkt, also wenn sich diese ganzen Gedanken sammeln und erhalten bleiben, ne, diese ganzen Wesenszüge oder wie auch immer, Seelen, wie auch immer man das nennen möchte, weißt du, was ich meine? Und die bleiben erhalten und die nächste Generation kommt hinzu, die nächste Generation kommt hinzu und immer im doppelten Zeitraum bei gleichbleibender Population verdoppelt sich auch immer dass die Anwesenheit von Individuen, kann man ja nicht sagen, aber doch irgendwie schon, was wir ja bei Vinculum sehen, ist, dass da auch irgendwo noch immer die alten Individuen gespeichert bleiben. Und diese Anzahl an ich habe kein anderes Wort dafür, Individuen, würde sich ja im Laufe der Zeit wahnsinnig erhöhen.
Ja.
Und da wird einem natürlich auch klar, warum denn Seven of Nine an dieser Vinculum-Folge wirklich so mit sich kämpfen muss, weil so viele Stimmen in ihrem Kopf sind, weil die halt immer im Laufe der Zeit mehr werden. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Okay, bei der Vinculum-Folge finde ich, also das ist eine Voyager-Episode, da bekommen wir nicht so richtig erklärt, was jetzt genau da abgeht, finde ich zumindest. Also hier finden sie einen zerstörten Kubus.
Genau.
Und das Zentrum eines Kubus oder irgendwie eines der Herzstücke ist eben dieses Vinculum, das ist so ein Bauteil, das eigentlich dazu da ist, alle Drohnen miteinander zu verbinden und quasi das Individuelle ja auch irgendwie zu unterdrücken und sie kommunikativ und sonst wie halt, ich sag's jetzt einfach, gleichzuschalten, ja. Und dort drin scheinen, also so dachte ich ehrlich gesagt immer, dort drin sind eben diese letzten Erinnerungen oder diese Wesenszüge, ich sag mal, die Geister der Assimilierten gespeichert. Und wir erleben dann alle möglichen Personen, ne? Also Seven of Nine wird überflutet damit, weil dieses Vinculum hat einen Defekt und verlinkt sich mit ihr, weil es technisch davon ausgeht, dass sie quasi eine abtrünnige Borg ist oder halt mehr oder minder freiwillig halt irgendwie getrennt wurde und versucht sie wieder anzuschließen. Und das geht halt schief und sie kriegt dann alle Eindrücke aus diesem Vinculum überspielt und ist dann mal, also verhält sich dann ja auch so wie ein kleines Mädchen, das die Mutter sucht, wie eine Mutter, die ihren Sohn sucht, wie ein Klingone, wie ein assimilierter Ferengi, wie also jedwede Spezies, die wir kennen und auch viele, die wir nicht kennen, sind dann plötzlich eben in ihrem Kopf. Und also das Ganze hat natürlich auch noch einen Grund, also werden wir bestimmt später noch bei einem anderen Punkt dazu kommen. Es ist natürlich keine einfach so lustige Fehlfunktion, die mal so eintritt. Das ist was ganz Gezieltes, was dort eingebracht wurde, das dazu geführt hat, dass der Kubus sich dann tatsächlich, oder dass das Kollektiv auf dem Kubus entschieden hat, sich selbst zu zerstören. Und jetzt ist mir nicht klar, ich habe ja die Folge auch nochmal geschaut, ich dachte ursprünglich, dass eben die Drohnen auf dem zerstörten Kubus dieses Echo wiedergegeben haben, wobei Seven of Nine auch ganz klar Leute erkennt, die sie selbst assimiliert hat. Das kann natürlich trotzdem sein. Oder hört sie nur widerhallen die Leute, die sie assimiliert hat innerhalb ihrer Zeit als Drohne? Oder was ist das? Ne? Keine Ahnung. Also was du sagst, es sammeln sich irgendwie Geister, wo auch immer, in den einzelnen Drohnen, die andere Individuen assimiliert haben oder auf dem Kubus in dem Vinculum, wo die eben assimiliert wurden oder zuletzt stationiert waren, ja. Das wird nicht klar gesagt in der Folge, glaube ich. Aber so oder so, also glaube ich schon, dass das quasi auch wieder einzelne Untereinheiten sind und dass das nicht irgendwo in einen großen Pott zusammenkommt, der dann irgendwann mal überläuft.
Ja, ich glaube auch, dass dieses Vinculum wie so eine Art Speicher für diese Individuen, ist, mangels eines anderen Wortes sage ich das jetzt einfach, ist. Aber in dieser Folge, ich hatte es vorhin ja schon mal zu dir gesagt, finde ich, es ist natürlich bildmalerisch für uns, oder es ist eigentlich nicht bildmalerisch, sondern inhaltlich für uns, dass wir es verstehen, ist aber eine kleine, vielleicht auch nicht ganz so kleine Unlogik. Und es geht mir darum, dass Seven of Nine die Persönlichkeiten eines Ferengi zeigt. Und zwar eines ganz normalen Ferengi, so wie wir ihn kennen, der feilscht, der Ferengi ist. Wir sehen einen Klingonen, der unbeherrscht und naja, der halt Klingone ist, der auf Rauferei aus ist und Paarung.
Ja, ja, also ja. So einfach die individuellen Wesenszüge der Personen, bevor sie assimiliert wurden.
Ja, wenn diese Wesenszüge so vorliegen, also ich könnte jetzt natürlich behaupten, das sind gerade ganz frisch Assimilierte, deswegen liegen die halt noch vor. Aber wenn das nicht...
Das sind sie ja nicht, das wissen wir. Ne? Also zum Beispiel die eine Frau, die sich mit ihrem Sohn da bei Wolf 359 treffen wollte, da wissen wir ganz genau, wann das passiert ist.
Genau,
also
das ist zumindest 12 Jahre her, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ne? Oder 14, oder? Ich
weiß, so in diesem Dreh. Spielt, ja.
Genau, ich glaube, es war deutlich Jahre... Also war Jahre her. Und es ist nicht so, dass mal eben wie Locutus, kommen wir auch gleich noch zu, mal eben assimiliert wird und dann kann er noch mal zurückgeholt werden.
Also so lange ist es nicht her. 67 eben. War die Schlacht.
Ja. Ach ja, tatsächlich. Nee, dann ist
bei
es nicht
Wolf
so
359, genau. Und jetzt sind wir in den 70ern.
Na gut, selbst wenn das...
Ja, aber es sind schon ein paar Jahre, ne?
Also ja, es sind mindestens 3, wenn nicht noch mehr. Also es ist deutlich, dass das eben kein, also das ist nicht ein Tag oder ein paar Stunden her. Wenn ich das jetzt mal auf alle so übertrage, da ist diese Persönlichkeit noch da. Natürlich ist es für uns plausibel zu zeigen, da sind diese Individuen immer noch gefangen und die sind vorhanden. Ob deren Körper noch leben oder nicht, ist halt auch nochmal eine Frage, ne? Die sind dort und sind gefangen, sind aber ihre Individuen. Und meine Implausibilität, also die ich da erkenne, ist, dass Seven of Nine, gut, die ist zu dem Zeitpunkt der Folge Voyager, das ist die 7. Staffel, das heißt, 18 war sie, als sie auf die Voyager kam, plus ungefähr 7 Jahre. Also da ist sie 25 Jahre, wenn ich das richtig berechnet habe.
18 war sie. Ist sie nicht fünf? Nee, wann ist sie geboren?
Quatsch, Blödsinn. 18 plus 6, sie ist 18 Jahre Borg gewesen. Sie ist mit 6 assimiliert worden, 18 Jahre lang Borg gewesen, so wie ich das in Erinnerung habe. Ich glaube mit 6. Sie ist, ich glaube, 50 geboren, 56 assimiliert. So habe ich das überschlagen. Vielleicht ist meine Quelle auch nicht richtig. Das mag ja auch sein.
Ja, ja, doch, ich glaube, das stimmt. Ja.
Also so in diesem Dreh. Ich will es jetzt auch nicht ganz genau machen, nur ich wollte nur deutlich machen, dass Seven of Nine ist ja so diese Vorzeige-XB, sage ich jetzt mal. Ne? Sie ist schon noch irgendwie Drohne und verhält sich ja bis zum Schluss immer wie so eine, ja, eben nicht so menschlich, ne? Ist aber in die Voyager eingebunden und möchte ja auch so sein. Sie möchte menschlich werden wieder.
Naja, das ist ein Weg, ne, ja, den sie beschreitet.
Richtig, genau.
Ne? Ja. Also am Anfang möchte sie es nicht, ja.
Korrekt, ja. Wenn diese Seelen oder Individuen oder wie auch immer die wir nennen wollen, immer noch so nativ vorliegen, wie wir sie gezeigt bekommen, der Klingone, der Ferengi, das kleine Mädchen, was auch immer, der Vulkanier. Wenn die tatsächlich noch so vorliegen, finde ich es ein bisschen schwierig.
Kleines Mädchen ist auch eine Spezies, ne?
Ja, nein, aber ja, das, ja. Okay. Nein, aber du hast schon recht, ja. Aber Entschuldigung.
Das tut mir leid. Nein, ich musste mal an den Friseur denken.
Ja.
Hier in der Gegend gab es mal einen Friseur, der hatte am einen Fenster stehen Herren, am anderen Damen, am nächsten Kinder und am vierten Oswald. Alles in der gleichen Schrift.
Großartig. Dir ist klar, dass ich das rausschneiden muss.
Nein, das ist nicht. Okay. Ich komme, ob es dir noch gibt.
Okay, also, lieber Oswald, falls du uns hörst, ich hoffe, du hast noch Haare. Dass du auch weiterhin. Ich weiß gar nicht, war der Preis besonders hoch bei ihm? Das wäre mal interessant gewesen. Ja, okay, also nochmal. Also, dieses kleine Mädchen, ich vermute menschlich, oder welche auch Spezies auch immer, ne? Also, die sind halt so, die liegen richtig nativ und originär vor, so wie wir uns diese unassimilierten Personen vorstellen. Seven of Nine ist es aber unmöglich, auf diese native Persönlichkeit zuzugreifen und sich quasi menschlich zurückzuspielen, während die anderen quasi so immer noch diese Personen sind, die sie vorher waren.
Naja gut, aber das würde ja vielleicht dann dazu, also wir wissen ja wie gesagt nicht, wo jetzt diese Geister quasi, ich nenne es jetzt einfach mal so, herkommen. Ne? Also sind es wirklich die Personen, die sie assimiliert hat? Oder sind es die Personen, die eben in diesem Winkelum mehr oder minder gespeichert sind? Mhm. Dann kann sie dort ja nicht auftauchen, in beiden Fällen. Ne? Wenn es so ein Abbild, so ein Echo gibt, dann auf ihrem Heimatkubus, wo auch immer das ist, oder auf dem, wo sie assimiliert wurde, oder von der Drohne, von der sie assimiliert wurde. Ne? Und sie erlangt ja tatsächlich auch wieder Erinnerungen an ihr Menschsein. Ne? In der Folge, ich meine, der Rabe, oder?
Raven, ja.
Raven, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Der schwarze Vogel heißt sie, glaube ich. Da erinnert sie sich ja auch, ne? Nee, später erst. Später, sie bekommt befohlen, dass sie die Unterlagen endlich mal anguckt und liest, die man in der schwarze Vogel von ihrem Schiff geborgen hat, ne? Von dem Schiff ihrer Eltern, mit dem sie, du hast recht, sie war 6, als sie assimiliert wurde, also sie sind 2 Jahre rumgereist, mit 4 sind sie dort, also ist sie dort quasi eingezogen, war dann 2 Jahre an Bord. Und die Daten, die Informationen von ihren Eltern, die ganzen Logbücher, auch die Erinnerungen, die Fotos und so weiter, das ist ja alles noch da. Und sie hat es lange aufgeschoben und irgendwann später bekommt sie dann endlich mal quasi einen Tritt in den Hintern. Was heißt endlich mal? Also eigentlich ist es ja eigentlich ihre Privatsache, aber Janeway sagt, kümmere dich hier mal drum, stell die Kiste hin, hier ist die Pads, ne, guck mal rein. Wir brauchen Informationen, wir brauchen Hilfe. Und so kommt es dann auch. In dem Moment, wo sie anfängt, sich damit zu beschäftigen, hat sie auch so Flashbacks und erinnert sich wieder, wie das war, hat dann natürlich auch Angstzustände, weil sie sich erinnert, wie das war, als sie mit den Borg einfach zu tun hatten, vor allem auch damals, als sie assimiliert wurde, wie das war, als sie nach ihrem Vater und ihrer Mutter gerufen hat und so, ne. Also da erinnert sie sich ja wieder. Das ist nicht komplett weg, aber sie hat es natürlich verdrängt.
Ja. Also sie wird halt schon wieder menschlicher oder
Ja.
Ja. Okay. Ist halt die Frage auch, ne? Also sie ist schon so lange assimiliert, ne? Sie wird mit Sicherheit in einer Reifungskammer gewesen sein, ne? Also wir haben ja vorhin gesagt, pflanzen sich die Borg fort oder sind die Kinder, die wir sehen, vor allem auch in TNG, da war es ja noch sehr undefiniert, als wir die Borg das erste Mal gesehen haben, damals in der zweiten Staffel mit ich meine, es wäre die zweite Staffel gewesen oder war es die dritte? Zeitsprung mit Q. Sie so eine, ich sag mal, so eine Schublade aufmachen, also quasi wie so ein Wärmebettchen, ne, und da liegt ein Borg-Baby drin, ne, und da war das ja noch sehr unklar. Mit Voyager wissen wir auf jeden Fall, es gibt sogenannte Reifungskammern. Da werden ja auch irgendwann später Kinder entnommen aus einem defekten Kubus, auch wiederum eine Hintergrundgeschichte, ähnlich wie die Folge Das Vinculum, werden wir später nochmal dazu kommen. Und da sehen wir eben auch ein Baby, Kinder verschiedenen Alters. Und wahrscheinlich Annika wird auch in eine Reifungskammer gekommen sein und dann entsprechend ja mit Implantaten durchzogen quasi irgendwann ja als Drohne aktiv geworden sein. Ne? Mhm. Jetzt habe ich schon wieder so lange gesprochen, dass ich gar nicht weiß, warum ich überhaupt wo ich hin wollte.
Ich konnte dir auch mal folgen. Also für mich ergibt sich halt so ein Bild. Ich hoffe, dass das unseren HörerInnen auch so geht, weil ich möchte verstehen, wie funktionieren die Borg? Äußerlich ist es relativ klar, Nanosonden rein, die wandeln das alles um und am Ende sagst du, wir sind Borg.
Die vervielfältigen sich halt auch sehr, sehr schnell, ne? Also diese Reproduktionsrate der Nanosonden muss echt hoch sein. Fand ich auch nochmal interessant, als Dr. Phlox wurde auch assimiliert in dieser Enterprise-Folge. Also er bekommt einmal den Stich ab sozusagen, ihm werden Nanosonden eingepflanzt und es fängt natürlich dann bei ihm auch an, aber er sagt, aha, okay, offenbar mein Immunsystem kämpft da ganz schön gegen an und er behandelt sich natürlich auch ziemlich schnell und setzt sich sehr hoher Strahlung aus. Und macht auch Vorkehrungen für den Fall, dass das alles nicht gut wird. Soll man ihn bitte töten, bevor eben die Technik ihn übermannt? So will er nicht existieren, ne? Man soll ihn dann bitte vergiften. Also er hat was dagelassen, ich sag mal sowas wie ein Hypospray, ja. Und das fand ich ganz interessant, ne? Also wie er dagegen ankämpft, gegen diese ganz frische Infizierung, sag ich mal. Ne?
Ja, ja, Phlox ist da aber halt auch ein bisschen weiter als alle anderen, denn er möchte nicht so enden. Gut, er sieht diese anderen Drohnen, diese drei, die sie da gefunden haben. Aber er weiß
so
halt.
Pi mal Daumen zumindest. Ja. Ne? Also das, die Geschichte, also er ist nicht auf der Erde, sondern auch von der Erde aus werden die WissenschaftlerInnen assimiliert. Die wiederum fliegen dann mit dem Schiff los.
Das wusste ich gar nicht mehr.
Verbessern das auch sehr, ne? Also fliegen dann immer schneller auch. Ne? Sie sagen ja, so schnell kann das Schiff doch gar nicht, was ist denn da los? Und T'Pol stellt dann noch fest, in der letzten so und so viel Zeit hat sich das Volumen des Schiffes um 3% erhöht und so weiter. Also das wächst auch, ne? Also die, wie wir die Borg eben kennen, also es wird halt eben alles
verbessert, ja, Anführungsstriche,
genau. Genau. Und diese Personen auf dem Schiff, dass die wiederum assimilieren, die sind dann an Bord der Enterprise und er versucht, denen zu helfen und einer von ihnen versucht, ihn aber auch wiederum zu assimilieren.
Ne, was ich halt sagen wollte, der Phlox, der, wenn er sagt, okay, tötet mich lieber, wenn das denn die letzte Drohne ist, die dann an Bord wäre, geht er ganz schön weit, denn im Prinzip sieht er ja schon voraus, was dann da aus dieser ganzen Sache werden kann, dass das eine ausgewachsene Epidemie ist. Also als wenn die Borg-Fortpflanzung eine Krankheit wäre. Und er lässt sich mit Gift heilen. Also schrilles Ding, aber gut. Ich meine, im Prinzip, wir wissen ja, dass er schon irgendwie recht hat, denn wenn sich die fortpflanzen, die gehen halt weit, ne?
Aber er ist auch nicht der Einzige, der sich, ich sag mal, quasi opfert, weil er sieht, dass einfach nichts zu machen ist, ne? Der bereit ist, sich zu opfern. Also solche Szenen oder solche Funktionen haben wir öfters, ne? Auch zum Beispiel, auch interessant, haben wir einmal in Voyager die Situation, dass sich aus dem mobilen Emitter quasi ein Borg-Holo-Emitter-Baby wie sagt man da, entsteht, ein Hybrid quasi, also eine quasi eine Drohne des 29. Jahrhunderts, mhm. also nicht so ganz, sondern mit Technik aus dem 29. Jahrhundert gefüttert. Und das ist dann die Folge, die Drohne. Und der ist natürlich einfach ja super Hightech, ja, mhm. wie er sich entwickelt. Und der geht am Ende eben auch den Schritt zu sagen, ah, okay, ich opfere mich, damit ihr überleben könnt.
Mhm. Ja, okay. Ich wollte noch mal an diese Basics zurück, die ich am Anfang stellte. Mhm. Ne? Die,
ja, ja, ja.
Die Borg greifen Eindringlinge nicht an.
Ja, ja.
Oder sehen sie denn die Eindringlinge nicht als Bedrohung? Und da stellte sich mir halt die Frage, vielleicht, weil ich habe jetzt Eindringlinge an Bord, die könnte ich zu meinen Leuten machen. Warum tue ich das nicht? Wäre ja ein Handgriff, eben den Arm ausgestreckt und zack, Sonden in den Hals. Wäre ja sehr simpel. Und da stellte sich mir die Frage, vielleicht gibt es einen maximalen Drohnenbestand an Bord eines beispielsweise Kubus oder eines Borg-Raumschiffs.
Und die sind schon voll.
Ja, die sind schon alle voll. Die alle Kurven voll.
Die Kurven sind alle besetzt.
Ich könnte mir vorstellen, dass das, was wir schon gesagt haben, dass es erstmal nur zeigt, okay, wir sind so stark, wir wollen euch nicht assimilieren. Aber in Kanon habe ich mir gedacht, naja, vielleicht sind halt tatsächlich alle Alkoven gefüllt und wir brauchen keine neuen Drohnen und deswegen wird halt auch nicht assimiliert, weil es halt doch so einfach wäre, jetzt mal eben eine Klingonendrohne zu holen. Die ist kräftig, ne?
Ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Und der Aufwand wäre halt auch wirklich sehr gering, das stimmt. Ich glaube auch, dass die in Schichten schlafen, also dass so ein Alkoven irgendwie immer nur so ein paar Stunden von jemand besetzt ist und dann leer steht, ist ja eigentlich auch total ineffizient.
Das ist sehr effizient, genau. Das ist eine gute Idee.
Ja, ja. Und ja, also ich habe ja eben schon gesagt, in TNG wird uns quasi gezeigt, dass Kulturen assimiliert werden und nicht einzelne Personen. Das revidiert sich ja schon auch ein Stück weit, wenn dann zum Beispiel die Hansons assimiliert werden, 3 Leute.
Mhm.
Gut, aber da kann man auch noch mal drüber nachdenken, warum, ne? Was die Motivation ist. Oder halt 39 Talaxianer oder so, ne? Also naja, also bei den Hansons finde ich interessant, vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen drauf gucken, denn da habe ich mich in der Vergangenheit schon immer mal sehr aufgeregt und für mich war das auch wichtig, das noch mal ein bisschen klar zu kriegen, wie denn so der Kontakt einfach war mit den Borg, weil wir immer so davon ausgegangen sind, bevor Q in Zeitsprung mit Q nicht den Kontakt hergestellt hat, kannten wir von denen gar nichts und das ist doch totaler Käse, dass die Hansons schon Jahre vorher und bla bla bla. Na gut, also First Contact, Saffron Cochran hat mal im Suff tatsächlich erzählt, dass da so Cyborgs da waren, die irgendwie seinen Flug verhindern wollten und Leute aus der Zukunft das Ganze dann verhindert und quasi die Gegenwart gerettet haben. Und man hat es ihm nicht geglaubt und er war ja eigentlich auch immer ein bisschen betrunken und so. Mhm. Und dann hat das ein paar Jahre später dementiert so. Aber Captain Archer hat sich dran erinnert, denn in dieser Enterprise-Folge findet er den Zusammenhang und sagt, ich glaube, das geht darauf zurück. Aber da weiß halt auch keiner, dass es Borg sind, dass sie die Borg sind, ja. Das klärt sich in dieser Folge eben auch nicht auf. Dann haben wir allerdings natürlich im Ende 23. Jahrhundert den Film Treffen der Generationen, also den 7. Kinofilm, wo ja die Rettungsaktion der El Aurianer gezeigt wird. Also die Borg überfielen das Volk von Geinern, die El Aurianer wurden assimiliert. Es gab nur sehr, sehr wenige Überlebende. Und Schiffe, zum Beispiel eben die 2 Schiffe, die dafür zuständig waren, die Überlebenden zur Erde zu bringen, oder ne, also die 2 Schiffe, die Überlebende zur Erde bringen sollten, sind in den Nexus geraten und die Enterprise B hat wiederum von einem Schiff eben noch 47 Überlebende retten können, darunter eben zum Beispiel Geinen. Und die werden ja spätestens dann auch Informationen über die Borg geliefert haben. Also seit dem Ende des 23. Jahrhunderts sind die Borg quasi aktenkundig.
Ja.
Ja, und dann gibt es
Aktenzeichen.
Auch immer,
ja, okay, viel
schlimm. Aktenzeichen, was
Borg ungelöst.
Genau. Dann gibt es auch immer mal wieder Kontakt im Föderationsraum oder auch zum Beispiel bei anderen Spezies, die durchaus, ich sag mal, im weitesten Sinne in der Nachbarschaft wohnen. Und also davon ist zumindest auszugehen. Also TNG versucht uns das auch so ein bisschen herzuleiten. Allerdings sind die Hensons zeitlich da auch immer noch davor. Aber es muss dann halt schon auch irgendwie Gerüchte und Berichte geben, die sie veranlasst haben, diesen Spuren nachzufliegen. Und sie hatten wohl einen Antrag gestellt bei, ich meine bei der Sternflotte oder war es bei der irgendwie bei der Föderation? Das ist natürlich gut, dass ich das nicht weiß. Egal. Also sie hatten einen Antrag gestellt der Erforschung. Mhm. Das wurde abgelehnt. Sie sollten eigentlich dann auch zurückkommen.
Warum haben sie wird sowas denn abgelehnt? Weißt du, wenn das ein Gerücht ist?
Es war zu gefährlich und es war nicht relevant und keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ah, vielleicht wegen den Romulanern, die ja da auch in der Gegend rumgeistern.
Ja, sie sind dann tatsächlich ja da Richtung romulanische Zone geflogen, haben sich da rumgetrieben und da ist vielleicht auch einfach ein Ende eines Transwarp-Kanals. Könnte ja durchaus sein, dass es, ne, warum sind die da in der Ecke immer mal wieder? Auf jeden Fall treffen die tatsächlich eben auf einen Kubus und reisen dem eine ganze Zeit lang nach. Die werden untersucht von den Borg und eben als uninteressant abgestempelt und die versuchen denen eben ewig und drei Tage zu folgen. Und dann fliegen sie mit ihnen sogar durch einen Transwarp-Kanal in den Delta-Quadranten. Ne? So sind die dort gelandet und verfolgen die ja ganz schön lange. Also ne, wir sagen ja schon, 2 Jahre haben sie sie untersucht, haben diverse Techniken entwickelt, um sich vor ihnen zu verstecken, eben auch individuell auf den Borg-Kubus rüber zu beamen und die da zu untersuchen und all möglichen Sachen mit denen zu treiben, auch um einzelne Drohnen mal zu sich an Bord zu holen und sie zu untersuchen und wieder zurückzuschicken und so weiter. Also richtig
was,
krass.
Was übrigens auch wahnsinnig übergriffig ist, ne? Wenn du noch nichts über die Borg weißt, das ist
naja,
so ein bisschen.
Naja, wenn du sie jetzt schon, ich sag mal, fast 2 Jahre untersuchst, dann irgendwann gehst du solche mutigen Schritte auch. Wobei ist es nach natürlich übergriffig. Aber genauso machen wir das ja auch, ne? Fliegt man nach Madagaskar und guckt da mal die Äffchen an, ne? Also.
Ja, ja. Und dann nimmst du dir mal 2, 3 Stück und nimmst sie mit nach Hause. Ja,
und
ja, stimmt.
Betäubst sie und dann nimmst du mal mit ins Labor, guckst mal das und ein und das andere und so, ne? Vielleicht lässt du sie auch wieder frei, ne?
Ja, okay. Ja, ja, verstehe. Ja, du hast recht.
Ja, so ist schon die Mentalität. Das passt schon sehr zu uns, ne?
So ist der Mensch, ja.
So ist der Mensch. Und ja, dann ist halt bei denen mal dummerweise irgendwie wegen so einem, ich sag mal, Umweltphänomen was ausgefallen und dann sind sie dann auf dem Radar quasi wieder aufgetaucht. Und dann könnte ich mir vorstellen, ne, weil die haben natürlich das Wissen darüber, dass die ja schon vor 2 Jahren irgendwie auf dem Schirm hatten und dann denken die sich so, hä, sind die uns nachgeflogen? Was ist denn da los? Naja, und dann war es halt aus, ne? Dann sind sie angegriffen worden und assimiliert worden.
Genau, richtig. Du fragtest, ja, warum werden denn 3 Leute und nicht eine Gesellschaft oder eine Kultur assimiliert? Naja, die haben halt diese Technik entwickelt und die war halt in dem Moment wahnsinnig interessant, denn man konnte sich effektiv vor denen verstecken. Vor den Borg. Ja, und zwar sehr lange, jahrelang. Ja. Und das haben sie sich geholt.
Naiv von Janeway, dass sie denkt, sie könnten genau diese Technik dann benutzen, um sich bei den Borg dann da einzucreepen. Ne? Die Queen wusste das natürlich. Die Technik war bekannt. Und Seven of Nine steht dann ihrem assimilierten Vater gegenüber. Ne? Also, jo.
Ja, das ist übel. Dem assimilierten Vater gegenüberstehen. Da wollte ich auch eine Parallele, die ich dir ja auch schon nannte, gerne nochmal aufführen. Und zwar, was Filmtechnik oder beziehungsweise was Filminhalte angeht. Mein Eindruck von den Borg war immer, dass die ja so ein bisschen wie Zombies sind. Mhm. Also natürlich nicht äußerlich, sondern es ist alles technisch und so weiter. Aber filmerisch oder inhaltlich wirken die auf mich sehr zombie-mäßig, denn die Seuche geht von einem Individuum zum nächsten und das stirbt und wird dann eben zu dieser Spezies, die ja im Prinzip die Ansteckung bewirkt hat. Was bei den Zombies auch der Fall ist. Einige werden bei dieser Sache vernichtet, das ist bei den Zombies natürlich deutlich höher vertreten als bei dem Borg, aber ich sehe halt diese Parallele. Man tötet ein Wesen und dann wird es zu einem selbst. Es gibt auch noch eine andere Spezies, die es so ähnlich handhabt, was du mir gezeigt hast. Die kannte ich vorher nicht, wusste ich nicht mehr. Das sind die Kobali, ne? Die sich aber die Toten jeglicher Spezies nehmen und daraus ihre Spezies machen, wie auch immer das funktionieren soll oder beziehungsweise wie auch immer die überhaupt erstmal entstanden sind, ist fraglich, aber es funktioniert offensichtlich. Aber bei denen ist es weniger übergriffig, denn sie nehmen sich die Toten, nachdem die ihr Leben gelebt haben, verstorben sind und diese Toten jetzt in so einem Torpedo bestattet worden sind. Also nicht verbrannt, sondern wirklich Die Leiche wurde dem Nichts übergeben und diese Kobali haben sich diesen Körper geholt und haben den reanimiert und zu einem eigenen Wesen gemacht.
Ja, dumm nur, dass Fähnrich Bellert sich ja tatsächlich erinnert an ihr menschliches Dasein. Das war nicht einkalkuliert, das passiert wohl manchmal. Das sehen wir hier in Asche zu Asche. Mit manchen Spezies passiert es halt leider, ja.
Ja, aber das ist die eine Sache. Ich finde, es hört sich nicht so schlimm an, auch wenn es hat mit Tod zu tun. Ne? Aber es ist natürlich nicht annähernd so schlimm, als wenn man jemanden, beispielsweise ein Kind oder ein Erwachsenes, könnte auch ein Greis sein, das spielt überhaupt keine Rolle, aus seinem Leben reißt, das Leben beendet und jetzt bist du wie wir. Ne? Das hat halt diese Zombie-Parallele und die kam mir halt immer wieder in den Sinn. Am Anfang war es mir noch nicht wirklich bewusst, aber jetzt ist es mir halt immer bewusster geworden, dass ich halt das Gefühl habe, das sind die Star Trek-Zombies. Ne? Das sind die Borg, die sind halt ähnlich gefährlich, wenn nicht sogar noch gefährlicher, weil die bewusst vorgehen, während Zombies sind halt eine wilde Horde, die ohne Gedanken vor sich hin streifen und dann zupacken, wenn die mal eben ein Opfer finden. Aber die Borg gehen halt sehr gezielt vor und damit irgendwie tendenziell noch gefährlicher. Du hattest gerade eben auch schon eine Sache genannt, und zwar das Schiff, das vor der Enterprise wegfliegt oder an der Enterprise vorbeifliegt, ist 3% größer. Jetzt ist halt die Frage, 3% schwerer kann das Schiff nicht sein, denn die können ja auch keine Materie erschaffen, es sei denn, die haben irgendwie so einen Fusionsgenerator und.
Ich glaube, Tipol spricht von Masse.
Ja. Also wenn das mehr Masse hat, woher kommt das denn? Woher kommt denn diese Masse? Das ist ja, haben die irgendwie eine ganz besondere Technik?
Na, ich denke schon, dass die Nanosonden irgendwie ihnen helfen, quasi Dinge wachsen zu lassen. Keine Ahnung. Oder es geht um Energie. Sie wissen eben, Energiequelle entsprechend zu installieren und zu nutzen, um Sachen dann quasi zu replizieren.
Also man hat schon eine Menge Energie, die man quasi in Materie umwandelt. Das ist schon plausibel, ja.
Ja, und die Nanosonden sind, glaube ich, auch der Ursprung des Ganzen, ne?
Ja, aber wenn du Nanosonden hast oder du hast Nanomaschinen und du machst aus einem Kilo Blei im Prinzip, selbst wenn du die Materie verändern könntest, da sind hinterher nicht mehr Neutronen und Protonen und Elektronen da, hast dann hinterher aber trotzdem ein Kilo, was auch immer. Ne? Die Masse wird ja nicht mehr, auch wenn du das in andere Materie umwandelst. Deswegen ist halt die Frage, ja. Aber da muss halt auch eine Menge Energie vorhanden sein. Das stimmt schon. Ne? Also, aber das ist nur so theoretisch. Das kam mir halt auch so in den Sinn. Warum können die Materie erzeugen? Oder woher nehmen denn die Borg generell ihre Materie? Und da komme ich zur nächsten Frage. Woraus, aus was für einer Materie ist denn beispielsweise so ein Kubus gebaut? Haben die den Planeten abgeerntet? Oder haben die so wie Paklet andere Schiffe assimiliert in dem Sinne, dass die sich die genommen haben? Und jetzt bauen wir diese Materie so um und am Ende haben wir unseren Kubus? Oder wo kommt das her? Es könnte natürlich diese Sache sein, dass da eine große Energiequelle ist oder aus einer anderen Dimension Materie hergeholt wird, was ich was.
Ja, und zusätzlich glaube ich aber auch tatsächlich, dass sie eben alles, was sie finden, nutzen, um sich da zu verbessern, eben auch um ihr Schiff größer zu bauen. Also genauso ist ja die Kulisse oder dieses Modell eines Borg-Kubus ja auch ursprünglich angelegt gewesen. Ne? Ein zusammengestelltes Sammelsurium von allen möglichen Teilchen. Also,
das stimmt, ja. Ja, dass da Asteroiden.
Jetzt denke ich gerade an Borg, die sagen, wir sammeln Sachen.
ja, das sind die Lumpensammler des Universums. Das sind gar nicht so die Packlets, sondern wirklich die Borg, die nehmen alles. Also wirklich.
Naja, das ist die Frage. Nehmen die wirklich alles? Weil, also dieses, wir assimilieren Kulturen und keine Individuen, das kann man in Voyager schon beinahe so ein bisschen gebrochen sehen, ne, dieses Prinzip. Ne? Also sie sind schon auch wählerisch. Ne? Also ich glaube, Seven of Nine sagt auch mal, was abfällig ist, ich glaube, gegenüber den Kayson. Ich bin mir aber nicht sicher, dass sie mal sagt, von wegen, das lohnt sich nicht. Also die bringen uns nichts. Also irgendeine Spezies, die sehr prominent in Voyager vertreten ist. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, wer es war. Da sagen sie, brauchen wir nicht. Ne?
Okay. Also, Das ist chauvinistisch. Die Borg sind also auch Chauvinisten. Okay.
Also hier geht es dann offenbar nicht nur um Manpower, ne, sondern eben auch, wir wollen uns ja auch verbessern. Und das ist ja auch so ein Grundmotiv. Ne? Sie streben nach Perfektion, zumindest aus der Perspektive aus Voyager, ne? Währenddem sie vorher noch so ein bisschen, also wenn man guckt, Locutus quasi, ne, bringt, will quasi das, so Heilsbringer für alle, ne? Wir machen euch besser. Ne? Wenn wir kommen, dann
dann wird alles besser. Wir sind die Erlöser. Ja, richtig. Den Eindruck hatte ich da auch. Das würde aber auch bedeuten, wenn die Borg einen Zustand erreicht haben, wo sie sagen, oh, jetzt sind wir aber optimal, dass sie aufhören zu assimilieren, dass sie aufhören, weißt du?
Ich weiß es nicht. Ich fand interessant, mich damit noch mal ein bisschen zu beschäftigen. So etwa Mitte des 22. Jahrhunderts haben sie mehrere Spezies, oder sind sie auf mehrere Spezies getroffen, die eben das Omega-Molekül kennen. Also ein sehr komplexes und irgendwie perfekt wirkendes Molekül, das sie dann versucht haben auch herzustellen, wozu man aber sehr viel Material braucht, das sehr schwer zu beschaffen ist und damit zu experimentieren auch sehr, sehr gefährlich ist. Deswegen die Föderation diese Omega-Direktive hat, wenn irgendwo das Schiff in seinen Standard-Suchfunktionen ein Omega-Teilchen ermittelt, dann wird sofort eine ein spezielles Protokoll ausgeführt. Das sehen wir in Voyager sehr eindrücklich mit dieser Geschichte. Und Seven of Nine ist da sehr fasziniert davon. Na, sie möchte dieses Teilchen, das sie da eben sicherstellen. Na, die Föderation kommt und sagt, das ist zu gefährlich, Finger weg. Es ist konfisziert, wir zerstören das jetzt. Ne? Und die ForscherInnen dort sagen, hey, Moment mal, wir wollten hier noch ein bisschen was mitmachen. Wer seid denn ihr eigentlich? Und dann so, nein, das ist zu gefährlich.
Ich finger weg.
Da machen die gerne was mit. So, und Seven schweren Herzens, zerstören sie das Teilchen. Aber vorher hat es eben tatsächlich einmal ganz, ganz kurz diesen perfekten Zustand erreicht. Das ist so beinahe schon so ein religiöser Moment für sie, ne? Also das ist irgendwie diese Perfektion, wo die Borg hinstrebten, wo sie auch ganz große Verluste hingenommen haben, ne? Also um diese Perfektion zu erreichen, haben sie irgendwie ganz, ganz, also 29 Schiffe und 600.000 Drohnen verloren bei einem schiefgelaufenen Experiment, ne? Also da geht's dann auch nicht darum, wie groß die Verluste sind. Hauptsache, sie erreichen irgendwie ihre Ziele. So viel nämlich zu dem Thema. Du hattest im Vorfeld auch gesagt, sind die nicht einfach mal so weit? Dürften die nicht irgendwann einfach mal groß genug sein? Und sind das nicht genug Drohnen, dass die jetzt alle mal in alle Richtungen oder alle mal in die und die Ecke und dann gibt's da einfach auch keine Gegenwehr mehr? Genau. Das ist halt die Frage, ne? Wie viel gibt es denn eigentlich? Also es gibt halt wirklich auch von vielerlei Seite Gegenwehr. Und dann machen sie halt auch immer noch so einen Quatsch, ne? Also.
Ja, aber die Gegenwehr, die wirkt ja angesichts der Borg lächerlich. Egal, was der Gegner tut, also so wird es uns ja dargestellt. Vielleicht ist es aber auch nur die Föderation oder die Sternflotte, die so unfähig wirkt. Oder vielleicht ist man das nur am Anfang. Man begegnet dem Borg und irgendwie ist das immer jedes Mal eine Riesenkatastrophe. Du kannst ja auch nicht mit denen sprechen. Also außer mit Locutus, aber oder der Queen vielleicht mal. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die Kaeson, die ja so ein ja, vielleicht sind die einfach nicht interessant für die Borg.
Bin mir
nicht
sicher, ob es die Kaeson waren. Ja, vielleicht war es auch das Volk von Kes Okampa. Das würde noch sein, sehr viel besser passen. Aber ich meine, es wären die Kaeson. Ich weiß es nicht.
Ja, also wenn es die Kaeson sind, die sind ja so Tribe. Wie heißt das, man so?
Ja.
Jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht. Oh well, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Stämme, ne? Die sind ja so stammesmäßig unterwegs. Vielleicht sind die so verteilt, dass die halt auch für die Borg nicht gut greifbar sind oder so. Man muss halt wirklich theoretisieren. Warum werden die nicht massenweise wegassimiliert? Sind die Kaeson dann doch irgendwo in irgendeiner Weise überlegen, dass die Borg da keinen Schnitt haben? Oder woran liegt's? Warum holen die sich die nicht alle?
Sei schlau, stell dich dumm.
Ja, eben, vielleicht ist es ja so. Ne? Also, wir sind.
Nee, ich sag nicht, dass die Kaeson dumm sind. Nein, es tut mir leid, ne? Das wollte ich nicht gesagt haben. Ich sag nur, mach dich unattraktiv. So, keine Ahnung. Sprüh dich ein mit, wie heißt das Zeug? Ich mach's nicht besser. Nein, sie haben sich eingesprüht mit Sakrotan, oder wie heißt das Zeug? Nein, ist auch nicht besser.
Nee, es wird echt nicht besser. Okay, also bitte, liebe Käsoninnen, hört mal kurz weg. Also das war auch nicht böse gemeint, das war nur ein Witz. Okay, also, die scheinen uninteressant zu sein oder doch irgendwie in einem gewissen Bereich überlegen. Denn die befinden sich in der Nähe, dort, wo die Borg-Zentrale ist, ne, wo das Borg-Gebiet ist. Und meine Frage war
halt, das heißt Autan.
Sakrotan ist
Werbung.
Ist so klar. Ach, du meinst, ja, okay, dass die nicht mehr anfangen zu stechen. Ja, verstehe. Okay, also ein Mückenrepellent. Ja, okay, also die Frage ist halt, oder meine grundlegende Frage war, wenn die so überlegen sind, die Borg, und alles wegassimilieren können, was die können, entweder wollen die es nicht oder die können es nicht, denn die würden sich ja exponentiell im Delta-Quadranten oder wo auch immer über die ganze Galaxie ausbreiten und das exponentiell wachsend.
Na, und du hast ja auch schon gesagt, ne, also man muss ja halt auch erstmal genug Schlafplätze für so einen Borg haben, also die müssen sich ja regenerieren. Ja. Und was hilft mir das denn, wenn ich so viele Leute assimiliere, die ich dann aber gar nicht versorgen kann, ne? Also dann
muss man
die Ressourcen schaffen.
Aber wenn du dir überlegst, da draußen sind ja Raumschiffe von Völkern und plötzlich ist dieses eine Raumschiff 3% größer als vorher oder schwerer oder was auch immer. Die können also Dinge so weit optimieren, also im Prinzip braucht es dann nur
noch.
Die
haben direkt angefangen umzubauen.
Ja, genau. Alles, ja. Wohin, in was für ein Schiff, wir wollten eigentlich nicht über die Schiffe der Borg sprechen, aber in was für ein Schiff würden die das denn jetzt umbauen? In eine Sphäre? Von der Größe her? Oder es gibt ja auch diese Röhren hier, diese Kegel gibt es, glaube ich. Es gibt, irgendwo hat man manchmal verschiedene Dinger gesehen.
Geometrische Figuren.
Es gibt so Pyramiden und so. In was würden sie das denn umbauen? Ist erstmal die Frage, aber das lasse ich jetzt mal einfach offen. Und wenn die das dann umgebaut haben, wenn das die Form hat, die wir kennen und die Größe, die wir kennen, dann sind natürlich da ganz viele Alkoven über und die müssen dann wieder bevölkert werden. Also fliegst du lange genug rum, holst dir ein paar Leute und dann holst du das nächste Raumschiff und so weiter. Das würde halt exponentiell schneller wachsen. Das wäre natürlich ein blöder Ausgang für Star Trek. Ja, jetzt sehen wir ja, okay, die Borg, die sind mega überlegen. Jetzt breiten die sich aus, wir haben keine Chance. Ende der Geschichte, Ende jeglicher Geschichte.
Folgen lang dann nur noch so leichten grünen Schimmer und ein Kubus fliegt vorbei.
Genau. Wäre ein bisschen langweilig, ne? Insofern ist so eine wahnsinnig übermächtige Gegnerschaft natürlich auch nicht so dolle, ne?
Ja, aber es gibt ja auch immer wieder arge Rückschläge, ne? Also es gibt Experimente, vielleicht mit so einem Omega-Molekül, das schief läuft oder was auch immer. Also zum Beispiel fand ich auch interessant, die Wadvor, die haben ja fast 900 Jahre lang geschlafen. Über die haben wir schon öfters gesprochen, weil die fast 900 Jahre lang lagen die in Stasis. Und darüber hatten wir kurz gesprochen in der Schlafenfolge und dann hatten wir kurz über sie gesprochen in der Kinderfolge, denn Naomi Wildman zum Beispiel sagte, die sind aber voll gemein und die Kinder sind total rassistisch und dann hat man erstmal nicht so oft sie gehört. Aber es war dann am Ende so, sie waren wirklich voll gemein. Und ja, und die haben halt, ich meine, das sind halt genau die gleichen Leute, die vor fast 900 Jahren mit ihren Kriegserfahrungen ins Bett gegangen sind. Die sind halt auch genauso wieder aufgestanden. Die haben sich ja über Nacht nicht quasi verändert in ihrem Mindset. Und die fanden halt interessant, wie die Borg sich ausgebreitet haben im Sektor, weil vorher, also zu ihrer Zeit, gab es nur so eine Handvoll Systeme, die assimiliert waren. Und jetzt sind es dort in dem Bereich Tausende oder im Delta-Quadranten Tausende Systeme und Planeten, die assimiliert wurden. Und jetzt ist man halt ja auf der Suche nach einem Ersatzplaneten, weil die zu Hause eben nicht mehr leben können. Ihr Planet ist zerstört nach all den nach all der Zeit und dem Krieg und ja, dann hilft die Voyager-Crew eben beim Suchen und Seven of Nine wird direkt auch als Borg erkannt. Ne? Und das fand ich interessant, ne? Also dass man da nochmal versucht hat, so ein bisschen klarzumachen, wie sich das im Quadranten in der Zeit entwickelt hat. Ne? Und Janeway am Ende von Voyager hat den Borg ja auch nochmal so richtig einen mitgegeben. Also es ist nicht so richtig klar, wir sind nicht darüber informiert, wie es am Ende des 24. Jahrhunderts um die Borg überhaupt steht, denn im NN-Spiel gibt's ja, es gibt ja so eine Zeitreisegeschichte, die gealterte Janeway kommt wieder und bringt so einen Virus mit, so einen neurolytischen Erreger und infiziert die Borg-Queen eben im Delta-Quadranten in diesem Transwarp-Zentrum. Und jetzt ist nicht klar, ist es nur dieses Transwarp-Zentrum, das zerstört wurde? Ist es das einzige quasi, das so mächtig war? Oder ist mit dem Tod der Queen dort zu Hause quasi dann alles niedergeschlagen? Oder ist das jetzt nur ein ganz großer Verlust und sie leben irgendwie weiter und werden sich weiter aufbauen? Aber weißt du, so, dann, also da hat quasi jemand in den Ameisenhaufen aber mal so richtig reingetreten. Und jetzt dauert es halt wieder ein paar hundert Jahre, bis sie wieder auf dem Stand sind, wie sie es jetzt hier im späten 24. Jahrhundert waren. Das kann natürlich sein. Es kann aber auch sein, dass sie jetzt komplett ausgelöscht sind. Wobei ich damit nicht rechnen würde, nachdem wir in First Contact die Borg-Queen ja auch schon mal gesterben haben.
Ja, sehen, genau. Ne? Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Und deine Analogie von Ameisenhügeln und Ameisennestern finde ich sehr schön. Denn du kannst die Königin in einem Nest töten und vielleicht sogar die ganze Population dieses Nests töten. Das bedeutet aber nicht den Tod aller Ameisen auf dieser Welt. Ja. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass es für eine große Ansammlung an Borg eine Queen gibt und für die nächste große Ansammlung auch wieder. Und dass halt nach und nach so Queens oder wie auch immer entstehen.
Ja, also natürlich wundert sich die Voyager-Crew auch, warum die Queen noch lebt, ne? Weil es doch heißt, no, Picard hat die doch getötet, was denn da los, wie kommt die denn daher? Und sie lacht darüber nur und sagt, ach, die Menschen, so kleingeistig, ne? Also das kann halt viel heißen. Jetzt in Picard, in dieser Staffel, die wir gesehen haben, wurde uns gezeigt, dass in so einem Kubus eine Queens-Kammer, eine Königin-Kammer ist. Wo auch so ein, hieß der Trajektor, ich bin mir nicht sicher, also so ein tolles Tool ist, wo man mit reisen kann, das auch wiederum, was wir aus Voyager schon kennen. Das heißt also, irgendwann müssen die Borg eben auch wenigstens mal so ein Schiffchen von diesem Volk assimiliert haben und haben dann dafür gesorgt, dass in jeder Kammer auch so ein
Stargate.
So ein Stargate ist, genau. Ja. Und ja, oder es ist vielleicht auch so, dass so eine Art Backup von der Queen da ist. Und wenn dieser eine Körper zerstört ist, dann gibt es halt den nächsten. Mhm. Interessant finde ich übrigens, dass wir in Unimatrix Zero in dieser Doppelfolge von der Queen selbst auch erfahren, dass sie als kleines Mädchen assimiliert wurde. Sie ist nämlich von Spezies 125 und wurde etwa in dem Alter, wie das kleine Mädchen dem sie es erzählt, also sie meint es nur gut mit dem Mädchen, von wegen, du musst dich nicht fürchten, ich war genauso alt wie du, guck mal, mir geht's total toll, es ist alles gut so, ne? Und da ist, ich denke, oh ja, wunderbar, danke für den Trost. Und ja, naja, sie meint es wirklich gut, aber es ist ein bisschen verrückt irgendwie.
Ja.
Na gut, also fairerweise muss man sagen, in Unimatrix Zero sind ja auch schon alle assimiliert, ne?
Ja.
Das ist ein Rückzugsort, ne, so ein eskapistisches Wäldchen, wo man sich zurückzieht und sich als die Person wiederfindet, als die man sich eben empfinden möchte. Und das ist dann wahrscheinlich jeweils immer eben die ursprüngliche Person, die man mal war.
Mhm.
Und also da finde ich es eben interessant, ne, dass die Borg-Queen halt Bezug nimmt auf das Mädchen, das sie mal war, von einer anderen Spezies, ne?
Dass sie sich erinnern kann.
Ja, sie kann sich erinnern. Und dann fragt man sich natürlich, welche Stellung nimmt sie denn eigentlich genau ein? Mhm. Und ist sie womöglich von diesem Mädchen, das, wer weiß wann, ne? 125 ist jetzt nicht so eine hohe Zahl, ne? Also die Menschen sind 5.618, ne? Also, wann auch immer das gewesen ist, ne, ist sie vielleicht dann jeweils nur ein Klon dieses Mädchen gefüttert mit den Informationen, denn sie ist ja auch körperlich sehr, sehr anders als die Drohnen, ne?
Ja, ist es vielleicht sogar die Eigenschaft des Mädchens, als sie assimiliert wurde, vielleicht daran schuld oder hat den Grund, dass sie zur Königin geworden ist. Gut.
Keine Ahnung.
Könnte sein, ne? Ja, ja, warte mal, wenn wir gerade dabei sind, bei frisch Assimilierten, es sei denn, du wolltest jetzt noch was hinzufügen.
Oder natürlich, ich meine, der Film suggeriert uns natürlich ein gewisses Aussehen. Also ich hoffe, den Nachnamen spreche ich richtig aus, Alice Creech spielt ja eben die Borg Queen und jetzt wird uns in Voyager eben mit wiederum Alice Creech und Susanna Thompson, meine ich, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut, immer wieder suggeriert, dass sie quasi genauso aussieht, also dass es die gleiche oder dieselbe Person ja quasi sein soll, wobei ne, das ja offen bleibt, wie das denn sein kann, wenn, währenddem wir den einmal hier den Körper ja, zerstört gesehen haben und eben auch Kopf und Schultern, die ja tatsächlich organisch sind, sterben haben sehen und Picard, der nochmal das künstliche Rückgrat zerbricht, um dann das letzte Zucken noch eben aus ihr rauszubringen und sie dann darüber nur lacht, wie kleingeistig wir darüber denken, ne, dass das bedeuten würde, dass sie tot ist. Da heißt das dann, es gibt irgendwie ein übergeordnetes Bewusstsein und diese Körper, die wir da sehen, die da irgendwie so von der Decke mit ihren Tentakelchen, mit ihren Kabeln runterkommt und in einen Körper eingesetzt werden, ist das dann jeweils nur
wie so ein Klon, ja.
So eben so ein Dummy, der dann gerade aktuell befüttert wird. Aber dann wäre ja dieses Alleinstellungsmerkmal wieder, also merkwürdig. Also kann immer nur eine von diesen Körpern gerade aktiv sein oder so. Also es wirft viele Fragen auf jeden Fall, ne?
Du meinst, dass es überall auf irgendwelchen Schiffen irgendwelche Queen-Dummies gibt und der Verstand von ihr reist mal dahin und kann nur an einem Ort sein oder so. Kann ja sein.
Maybe.
Ja. So, nochmal, jetzt sehen wir frisch assimilierte Personen. Lass es Locutus, also Jean-Luc Picard sein. Lass es Seven of Nine oder Hugh, der nicht ganz frisch assimiliert ist, sein. Meine Frage, warum ist es überhaupt möglich, eine nur kurz assimilierte Person überhaupt wieder zurückzuholen? Ist das, weil der Verstand einfach noch nicht in diese Technik eingebunden wurde? Oder haben die Borg, also bei Locutus, haben die Borg sicherlich auch mitgeholfen, ihn vielleicht freizugeben? Ich weiß es nicht.
Ihn freizugeben? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber da wird ja gesagt, dass sie ihm ein Stück weit seiner selbst gelassen haben, damit er eben nicht zur Drohne wird,
ja,
eben, sondern eben selbst auch agieren kann.
Anfangs wirkt er ja nicht so, ne? Er wirkt ja anfangs, als wir ihn zum ersten Mal sehen und uns mit seinem Laserpointer blendet, wirkt er ja nun alles andere als Jean-Luc Picard, sondern er wirkt absolut drohnig.
Ne? Genau, Jean-Luc wird quasi unterdrückt, ja, und leidet quasi daran, ja, ne? Das ist das, was wir irgendwie erzählt bekommen. Aber er ist noch da, ne? Und was uns aber generell Star Trek erzählt, dass die Leute eigentlich immer noch da sind. Die Frage ist nur, wie doll ist diese Unterdrückung? Ne? Ist es jetzt hier mal in Vinculum in einer Geschichte oder ist es irgendwie, ist es dieses Komplettbewusstsein oder wie es auch immer dann individuell in den Folgen erklärt wird? Aber es ist immer eine Frage, wie sehr ist man da gerade drin? Da fällt mir auch die Folge ein, Überlebensinstinkt, 6. Staffel Voyager, wo Seven of Nine in der Vergangenheit mal mit ihrem Krüppchen quasi abgestürzt ist. Einige Drohnen sind tot und es gibt 4 Überlebende, sie und 3 andere. Und die 3 anderen, die sind offenbar als Erwachsene assimiliert worden. So scheint es zumindest, oh, das wissen wir nicht, es ist jetzt gemutmaßt, aber zumindest ist deren Bindung an das Borgsein nicht so straff wie bei ihr oder ist es durch den Absturz einfach ein anderer Defekt entstanden, wie auch immer, auf jeden Fall werden die sich rasch ihrer wieder bewusst. Die sind schon lange jetzt entkoppelt vom Borg-Bewusstsein, die frieren, machen sich ein Lagerfeuer und brauchen Energie, fangen an irgendwie Nahrung sich zu besorgen und sehen dann plötzlich so Sachen wie, oh mein Gott, was ist mit meinem Arm? Was haben die mit meinem Arm gemacht? Ja, und so. Und dann kommt so das individuelle Bewusstsein wieder zurück. Und sie werden sich bewusst, dass sie assimiliert sind und was mit ihnen alles gemacht wurde. Und Seven ist die Einzige, die so sehr an diesem Borgsein festhält und sagt, sie müssen sich fügen, wir werden bald wieder aufgenommen ins Kollektiv. Und die mit der Situation so überfordert ist, dass sie dann die anderen 3 nochmal untereinander verlinkt, ne, um die quasi, ich sag mal, an die unsichtbare Leine zu nehmen. Und diese Verlinkung behalten die aber leider. Und als sie wieder ins Kollektiv aufgenommen werden, können die sich halt zu dritt auch immer noch untereinander hören. Und die schaffen es dann von sich aus irgendwie aus dem Kollektiv rauszugehen und suchen sie dann auf und bitten darum, dass sie diese Verlinkung unter sich drei wieder löst. Und das ist zum Beispiel eine Bajoranerin und ich weiß gar nicht, die anderen beiden. Das sind Leute, wo wir uns gut vorstellen können, was denen widerfahren ist, wie das dazu kam, so, ne? Und die versuchen jetzt mehr oder minder ein individuelles Leben zu führen. Die haben sich operiert, die haben sich möglichst viel von der ganzen Technik wieder rausgenommen, aber diese Verlinkung untereinander ist halt immer da. Sie können keinen einzigen Gedanken für sich alleine haben, sie teilen den immer mit den beiden anderen. Das finde ich eine sehr krasse Geschichte auch, ne? Also wir kriegen immer wieder in Star Trek gezeigt, dass es immer wieder Leute gibt, die wieder zurück zu ihrem ehemaligen Selbst finden. Also natürlich sind die dann nicht einfach wieder das, was sie mal waren, wer sie mal waren. Die sind gezeichnet von all dem, was sie erlebt haben, körperlich wie seelisch, ja. Und vielleicht auch ganz konkret, wahrscheinlich sogar alle, irgendwie aus ihrer Gesellschaft ausgeschlossen, weil sie ja eben auch dafür stehen, was über diese Gesellschaft gekommen ist und irgendwie auch immer noch gruselig sind vielleicht, ja. Und eine potenzielle Bedrohung womöglich als solche wahrgenommen werden. Aber ich finde es halt interessant, ne, dass das eigene Bewusstsein ist nie komplett weg, so wird es uns nicht gezeigt. Ne? Also ist immer irgendwie noch da.
Also insbesondere, was ich an dieser Stelle spannend fand, war, dadurch, dass die drei zusammen verknüpft wurden, entsteht aus diesen dreien so eine gewisse Individualität, also so ein Individuum aus drei Personen bestehend, die sich quasi nicht trennen können. Und interessant zu sehen, dass Seven of Nine die drei verknüpfen können, aber die Fähigkeit nicht haben zu sagen, okay, jetzt mache ich mal den WLAN-Schalter aus. Also
ja, Seven konnte es auch nicht, ne? Also diese Verknüpfung konnte man nicht so einfach aufheben. Also der Doktor hat es dann gemacht. Also ich finde den Ausgang der Folge ein bisschen problematisch, weil es war natürlich die Forderung, hebt das wieder auf, aber das wurde nicht mit Ihnen als Patienten dann weiter thematisiert, wie vorgegangen wird. Diese Bürde, das hast du mit uns gemacht und jetzt musst du quasi dafür, also Seven muss jetzt irgendwie damit umgehen. Das wird alles auf ihr abgeladen und das finde ich auch ganz schön undankbar. Und es geht ja eben auch individuell um diese drei. Die hätten ja auch irgendwie selber mitentscheiden müssen. Also letzten Endes sind die dann irgendwie nicht bei Bewusstsein und es wird dann entschieden, obwohl sie das töten wird. Die kriegen dann irgendwie noch so eine Woche Lebenszeit oder so. Werden sie voneinander entkoppelt und dafür sind sie auch irgendwo dankbar. Ne? Also sie sagen, okay, jetzt habe ich wenigstens noch eine Woche, ne, so besser als das, was ich vorher hatte, irgendwie so.
Oh, schwierig. Es ist
schwierig. Es ist also Voyager, am Ende von Folgen fragt man sich immer, wie konnte denn das jetzt passieren? Also
Ich kann es verstehen, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich so entschieden hätte. Aber man steckt halt nicht in der Situation, ne? Das ist halt ein ethisches Dilemma.
Es ist ein Riesendilemma, ja. Aber also wie dann in der Folge damit umgegangen würde am Ende, das finde ich ein bisschen schwierig. Das hätte man mit den Patientinnen selbst natürlich irgendwie auch thematisieren müssen, ne? Ja. Wir waren jetzt eben gerade dabei, dass das Bewusstsein und die Individualität ja irgendwie noch da ist, ne?
Genau. Hat die auch Einfluss darauf, dass Leute trennbar sind? Oder ich habe so das Gefühl, dass Leute, die halt in ihrem Leben gerne verankert sind, doch lieber wieder diesem Kollektiv entfliehen, also oder beziehungsweise die Tendenz haben, das auch abzulegen. Ich habe nicht das Gefühl, dass Annika Hansen, also Seven of Nine, auch so ein Typ ist. Sie ist quasi mit Gewalt daraus herausgebrochen worden.
Ja, genau, das war das, was du ursprünglich, wo du ursprünglich hin wolltest, ne?
Kein Problem.
Also, sie ist so jung assimiliert worden, ne? Sie war 6 Jahre alt, genau. Ne? Und ich glaube, sie thematisiert es auch, dass sie sagt, das ist das, was mir Halt gegeben hat. Ich habe hier Struktur bekommen. Ich hatte vorher wahnsinnige Angst. Ich war ein kleines Kind und hier habe ich Struktur und Halt bekommen. Und daran hält sie sich wahrhaftig weiterhin fest. Und währenddem Leute, die eben als Erwachsene assimiliert worden sind und dann ein Funken von daraus irgendwie fühlen, das dann vielleicht einfach viel schneller eingehen als sie, die sich da eben eigentlich dran festgehalten hat, weil es ihr eben Kraft gegeben hat. Das ist auch, denke ich mal, individuell sehr unterschiedlich. Es wird auch Leute geben, die als Kinder assimiliert sind und die auch gerne da rausgehen oder wie auch immer. Oder, und das ist das, was sie ja Janeway vorhersagt, wenn ich wirklich einen freien Willen habe, dann lassen sie mich wieder zurückgehen, denn ich möchte wieder ins Kollektiv. Und Janeway sagt, nein, du bleibst so lange hier quasi, bis du das nicht mehr möchtest. Oh. Wenn du mal Mensch bist, dann möchtest du das nicht mehr. Und sie sagt, na, wenn das so ist, dann werde ich zu Mensch und dann gehe ich wieder zurück. Das tut sie dann ja aber nicht, ne? Also Janeway bekommt quasi recht. Im Nachhinein, Seven möchte nicht wieder zurück ins Kollektiv, ne?
Ja, okay, auch wieder schwierig, das ist auch wieder ein Dilemma. Aber gut, welche Entscheidungskompetenz hat jemand, den man quasi für unmündig erklären müsste in dieser Entscheidungsphase, ne? Denn sie ist ja als Kind assimiliert worden, wahrscheinlich ist das tatsächlich der Grund. Die Kinder, die wir sehen, beispielsweise Icheb und so weiter, die fahren auch gerne mal aus der Haut. Also, wenn man das so sieht, die sind halt, gut, Icheb ist jetzt kein Mensch, ich weiß nicht, was ist er, spielt ja keine Rolle. Jedenfalls, diese Persönlichkeit, die in dieser Person liegt, die legt das, wenn das eben kurz, also wenn die kurz assimiliert sind, vielleicht auch nochmal ab. Vielleicht ist es personenbezogen, vielleicht ist es die Dauer der Assimilation, vielleicht ist es auch das Alter, in dem assimiliert worden ist und dass eben alte, ältere Personen das vielleicht leichter wieder ablegen, aber Kinder, die früh assimiliert wurden. Also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt ein Säugling assimiliert wird, der halt von der Welt so nicht viel erfahren hat, dass der das niemals in Frage gestellt wird, er oder sie, das niemals in Frage stellen wird, Borg zu sein. Denn das ist das, was ich kenne. Ich bin Borg, war ich schon immer. Ich wüsste gar nicht, was es anderes gibt, außer Borg zu sein. Und deswegen werden wahrscheinlich als Säuglinge assimilierte Borg nicht aufbegehren oder weniger wahrscheinlich aufbegehren als Erwachsene assimiliert hat. Wobei eben aber dieser Aufwachsungsprozess diesem sofortigen Borgsein dann weiterhin im Weg steht, was sicherlich eine Effizienzsache ist. Wenn ich einen erwachsenen, ausgewachsenen, erfahrenen Menschen beispielsweise assimiliere, habe ich sofort eine arbeits- und einsatzfähige Drohne oder relativ schnell.
Ja,
Säugling ist nicht der Fall.
Auch schneller die Gefahr, dass
genau.
Dass der auch wieder ausfällt, ne, aus diversen Gründen. Seven zum Beispiel hat hier auch sehr viel Verwachseneres und so viel dann als Antwort auch zu deiner ursprünglichen Frage. Wie kann denn das sein, dass man manche Leute so gut wieder da rausholen kann? Also nicht nur, dass sie das auch selbst wollen, ne, sondern eben auch körperlich können.
Genau.
Während Seven eben halt wirklich durchzogen ist mit allem möglichen Technikkram. Mhm. Irgendwo, es gibt ja nichts, wo sie nicht stecken hat, ja. Und eigentlich, und das finde ich auch nochmal interessant, wie es dazu kommen konnte, dass sie überhaupt da rausgenommen wurde und so viele Operationen stattgefunden haben, das ist natürlich der Verdienst des Doktors und auch Cass Verdienst. Also, weil sie sowohl telepathische als auch telekinetische Fähigkeiten entwickelt hat, hat Seven diese Operation auch überhaupt überlebt. Ne? Also, das war natürlich sehr, sehr speziell. Und deswegen kann man schon zu Recht sagen, dass Seven da so eine super Ausnahme ist, ne? Und in dieser Folge, frühe Folge, siebte Staffel Unvollkommenheit, da fällt dann ihr Kortikalimplantat aus und Icheb kann ihr seines spenden, weil er noch so jung ist, dass er darauf verzichten kann, ne? Er ist keine ausgereifte Drohne. Es gibt zwar ein Risiko, dass auch er Schaden nehmen würde, aber er besteht darauf, dieses Implantat an sie zu vermachen sozusagen. Mhm. Und es ist auch, finde ich, auch sehr, sehr schön, diese Beziehung zwischen denen da nochmal zu sehen, gerade in der Folge, weil das, ich finde das schon sehr authentisch, wie das gewachsen ist. Weil am Anfang, du hattest die Kinder ja schon erwähnt, das ist diese Folge, wo sich dann später eben rausstellen wird, dass die Eltern von Icheb selbst ja überhaupt quasi zur Waffe gezüchtet haben. Also die Prunali.
Gruselig, ehrlich.
Ja, sehr gruselig. Genau, das, du hattest vorhin nach der Spezies gefragt, das sind die Prunali und die Prunali-Heimatwelt sitzt an einem Transwarp-Kanal, am Ende am Eingang, wie auch immer, also an einem an einer Öffnung eines Transwarp-Kanals, und die werden halt regelmäßig überfallen. Also immer, wenn sie irgendwas Tolles Neues entwickelt haben, dann gucken die vorbei und denken sich, ach, schick, das können wir auch gebrauchen, und dann kommen die mal wieder und assimilieren ein paar Leute und machen Sachen kaputt quasi, ne, oder die Gesellschaftsstrukturen damit ja kaputt. Was wiederum fraglich ist, ne, so viel zum Thema aus TNG, wir assimilieren Kulturen und keine Individuen, und hier kommen sie mal vorbei und holen sich ein bisschen was und gehen wieder und lassen, das hat schon so einen Aspekt von die Kühe auf der Weide.
Mhm. Ne? Brandschatzen, mal immer wieder Rauben fahren.
Naja, also nein, das hat sowas von unserer heutigen Tierhaltung, oder?
Mhm.
Dass man denkt,
ja,
lass die mal da schön weiden und dann kommen wir mal vorbei und melken mal Milch und dann schlachten wir mal eine, wenn wir es brauchen, irgendwie so, ne? Es hat irgendwie so einen Geschmack. Und das ist ja dann wirklich jenseits von dem, was wir in TNG ursprünglich mal gezeigt bekommen haben. Und also hier wird eben klar gemacht, dann in dieser späteren Folge, also es dauert ein bisschen, bis sich das dann auflöst, in der Folge Ichab kriegen wir das eben erklärt, dass er von seinen Eltern tatsächlich, denn das ist das, was die eben gut können, die können gut quasi Genmanipulation, die pflanzen eben auf kargem Land und können eben aber auch selbst ihre eigenen Gene entsprechend verändern und haben also Ichab quasi genau dafür geboren, um die Borg zu bekämpfen. Und das ist genau der Weg, den ja so viele gehen. Also das haben wir quasi in dem Winkelum schon gesehen. Spezies 6339 ist den Weg gegangen. Genau deswegen gab es diesen Defekt auf dem Kubus, der zur Selbstzerstörung führte. Ne? Also auch krass, ne? Sie merken, sie sind infiziert, sie funktionieren nicht mehr richtig oder es gibt einfach ein Problem. Dann sucht man keine Heilung oder fliegt womöglich weiter und infiziert dann den ganzen Stock, ne? Also so, ne? Dann hackt man sich lieber ab, also von den anderen, bevor man da eine Pandemie auslöst quasi. Also dieses Konzept, was ja so viele Spezies quasi gehen, das klappt halt dann nur bedingt. Ne? Mhm. Und hier, also Ichabs Eltern hatten das eben auch versucht. Und das hatte insofern ja geklappt, dass der Kubus, auf dem er assimiliert wurde, ja dann auch relativ schnell eben die Fehlfunktion hatte und alle erwachsenen Drohnen gestorben sind und nur die Reifungskammern zurückgeblieben sind und die Voyager-Crew die Kinder dann da ja quasi auf dem Schiff rumtapsen sieht und die halt einfach nicht ausgereift sind, die das nicht bedienen können, die nicht funktionieren, wie sie sollen, aber selbst eben auch nicht erkennen, was das Problem ist, eben weil sie noch nicht fertig sind, dann nicht zu dem Schluss kommen, aha, wir müssen uns selbst zerstören, sondern ja einfach hilflos dann da in der Gegend rumfliegen und dann von der Voyager aufgenommen werden. Übrigens von dem Baby, ich habe da sehr drauf geachtet. Da ist noch ein Baby dabei, wo es heißt, wir wissen nicht, ob es überlebt und dann wird es einfach nie wieder erwähnt. Also das ist auch eine Antwort, ne? Aber es ist halt auch irgendwie eine merkwürdige Art und Weise, damit umzugehen.
Welches meinst du? Welches Baby meinst du?
Auf diesem Kubus, da gibt es eben der sich der Erste nennt, obwohl er als Zweites aufgewacht ist, aber Ichab, der als Erstes aufgewacht war, hat seiner Meinung nach nicht so richtig funktioniert, da hat er ihn gleich mal degradiert. Von dem erfahren wir auch keinen Namen, das ist so der Unsympath der Folge, der halt überwältigt werden muss, der halt dann leider auch stirbt. Dann haben wir Ichab, die Zwillinge, zwei Jungs, die auch relativ charakterblass bleiben, also einfach, also wir erfahren zwar, wie die heißen,
ne?
Aber na genau, es sind einfach nur die Zwillinge. Und dann das Mädchen, das ist die Misotti. Und dann gibt es aber noch ein Baby. Und diese Überlebenden, die werden eben auf die Voyager gebracht und von dem Baby erfahren wir dann auch nie wieder was.
Naja, gut. Ja, ja, okay. Genau. Könnte was bedeuten.
Mhm. Ja, ja. Und das ist halt auch ganz schön, das zu sehen, wie die Kinder sich dann an Bord schlagen sozusagen. Mhm. Ne? Also wie sie dann damit umgehen, wie da, ich will mal sagen, humanisiert zu werden.
Mhm. Ja.
Ja, und
deassimiliert, genau. Hast du immer gesagt. Das ist, finde ich, das ist ein schönes Wort. Ja, also das ist ein schönes Wort. Das ist, ich glaube, das passt am besten, um eben diesen Austritt aus dieser Gruppe von Borg darzustellen. Ja.
Ja.
Aber wie kann das dazu kommen, dass diese, sind die Borg wirklich schlau oder sind die vielleicht, beschränken die sich selbst? Denn diese Sachen, wir sehen die immer wieder, passieren. Ja. Es gibt so Situationen, da trennen sich ja eben nicht Individuen, sondern einzelne Drohnen ab. Drohne heißt ja, es ist ferngesteuert von einem Ort, an dem halt wirklich die Kontrolle übernommen wird. Aber in dem Moment werden diese Drohnen wieder zu, ja, gewissen Individuen. Und da stellt sich mir die Frage, entweder muss es Absicht sein oder es ist halt eine gewisse Beschränkung, die die haben. Und da habe ich mir überlegt, woher kommt denn diese Beschränkung? Kann es vielleicht sein, dass wir werden jetzt keine Antwort auf diese Frage bekommen, aber ich möchte die trotzdem stellen. Kann es vielleicht sein, dass es eine gewisse, ja, um Drohne zu sein oder effektiv eine Drohne zu sein, eine gewisse Empfangsreichweite geben muss? Und wenn man sich weit vom eigentlichen Kollektiv entfernt, wenn sich beispielsweise ein ganzer Kubus mit
hunderttausenden Drohnen, also ich sag jetzt mal 50.000 Drohnen in einem Borg-Kubus, begeben sich weit weg vom restlichen Kollektiv. Sind die dann abgeschnitten und diese 50.000 sind ein eigenes kleines Kollektiv? Wie so ein kleiner Teil von Ameisenhügel, der abgetragen und woanders aufgebaut
wird?
Also
so wird es uns erzählt, ja. Und die arbeiten dann daran, wieder zum Beispiel zurückzukommen oder halt irgendwie den sinnvollsten Kontakt wohin auch immer wieder herzustellen. Zum Beispiel, als sie ins Jahr 2063 in First Contact fliegen, ne, und die Sphäre zerstört wird, okkupieren sie die Enterprise und versuchen den Deflektor, das Deflektorschild so umzubauen, dass sie den jetzt lebenden Borg im Delta-Quadranten eine Nachricht schicken können. Ne? Also sie versuchen halt alles wieder Kontakt herzustellen.
Ja, also definitiv gibt es keine endlose Reichweite von Kollektivbewusstsein. Ne? Also das können wir schon mal so festhalten. Das funktioniert definitiv nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit, einen Borg quasi, also eine Drohne vom Kollektiv zu trennen, ist ihn weit genug vom Kollektiv räumlich zu entfernen. Da bleibt er halt immer noch eine Borg-Drohne, die aber quasi in ihrem eigenen Verstand gefangen ist. Ne? Als Drohne, kommt drauf an, wie stark
sie assimiliert. Und dieser Sender quasi, der muss entfernt werden. Ne? Also ja, das haben sie zum Beispiel bei Seven of Nine ja direkt dann gemacht.
Richtig, nur wenn der Senderempfänger nichts mehr empfängt, weil er einfach zu weit weg ist, dann spielt es im Prinzip keine Rolle, ob der erstmal da ist. Also jetzt in diesem Moment, wo diese Drohne da entfernt wird. Also das ist halt wirklich nur für mein Verständnis nochmal aufgearbeitet. Wenn Drohnen dicht beieinander sind, ist das Kollektiv. Und es mag andere Kollektive geben, die zwar zur selben Gruppe gehören, aber eben zeitweise getrennt sind. Und wenn die dann wieder zurückreisen, schließen sie sich wieder diesem Kollektiv an, übertragen diese ganzen Informationen, die sie wissen und lernen dadurch. Und das würde halt
Dann sortieren sie sich auch wieder neu zusammen und so gehen dann die Bezeichnungen auch wieder rund. Ne? Also in dem Moment, ich habe ja dann auf jedem Kubus quasi ein Eins von ne, so und so viel, der Untereinheit von so und so viel und die ganzen Nummern, die werden ja dann auch wieder neu sortiert. Also in dem Moment, wo ich mich in einer neuen Gruppe befinde, kriege ich wieder eine neue Position innerhalb dieser Gruppe und damit eine neue Nummer, einen neuen Namen. Ne?
Ja. Was wiederum auch eine Frage erklärt, die ich jetzt noch gar nicht gestellt hatte, aber die ich in unserem Vorgespräch bereits einmal aufgemacht habe. Und zwar, die Borg wissen ja von Menschen. Und zwar eben durch Q hervorgerufen, durch den Zeitsprung, der kein Zeitsprung ist, sondern ein räumlicher Sprung, wissen sie von den Menschen, von denen sie so interessiert sind, dass sie mit einem Kubus Vollgas zum Alpha-Quadranten oder Beta-Quadranten fliegen. Was ja spannend und bedrohlich ist, ne? Dieser Kubus fliegt auf uns zu. Da stelle ich mir die Frage, warum tut er das? Also zum einen gibt es bei denen nichts, das hatte ich ja schon mal gefragt, gibt es denn nichts, was interessant ist, Keson, was auch immer? Aber zum anderen, warum, wenn die denn überhaupt erstmal hier waren? Und wir sehen ja Klingonen, wir sehen Vulkanier, wir sehen Bajoraner, wir sehen im Prinzip das ganze Spektrum, alles, was wir kennen, assimiliert. Die kehren wieder zurück. Warum sollten die denn wieder zurückkehren? Das war halt auch eine meiner ursprünglichen Fragen. Warum sagen die sich nicht so, der Kubus ist jetzt im Alpha-Quadranten und jetzt assimiliert hier alles, was geht. Wir fliegen zur Erde, assimilieren die Erde. Wir fliegen zu Kornos, assimilieren die Klingonen. Wir fliegen zu Vulkan und machen dort alles platt. Oder platt hört sich komisch an, aber wir stecken allen so eine Sonde in den Hals und zack, sind alles Borg plötzlich. Warum tun die das nicht? Möglicherweise, weil diese Assimilationsvorgänge so langwierig sind, also das ist meine Erklärung jetzt, ne, dass die so langwierig sind, dass sie sagen, okay, wir haben hier ein paar Individuen aus dieser Gruppe, aus dieser Kultur gesammelt, haben etwas gelernt und jetzt packen wir dieses ganze Wissen ein und bringen das zu unserem Kollektiv, dass wir dieses Wissen an alle Drohnen weitergeben können. Meine Theorie dazu, warum die überhaupt in ihren Sektor wieder zurückkehren. Wegen der Funkreichweite. So simpel. Also das ist meine Erklärung jetzt für mich.
Ja, und also ein Kubus ist ja schon gescheitert, zum Beispiel bei Wolf 359, aber danach haben sie ja durchaus die Angriffe auf den Alpha-Quadranten erhöht. Also es gab danach mehrere eindringende Kuben in unserem Raum quasi oder im föderalen Raum sozusagen. Ja. Also die sind aufmerksam geworden auf diese Region, fanden das auch irgendwie spannend, interessant und haben bei diesen ganzen Besuchen ja auch immer wieder Leute assimiliert, kriegen ja dann auch viele Informationen über uns, ne? Dann ist die Frage, brauchen sie denn mehr, ne? Genau. Also das ist eben genau das, was nicht so konsistent erzählt wird. Geht es darum, tatsächlich dann die ganze Welt platt zu machen, das ganze System, den ganzen Sektor platt zu machen? Oder geht es darum, Wissen und individuelle Fähigkeiten, Fertigkeiten einfach hinzuzufügen und zu sagen, das reicht uns schon, wir sind informiert, ne? Also wir wissen Bescheid und jetzt haben wir euer Wissen, eure Technik und so weiter und mehr könnt ihr uns ja schon gar nicht mehr geben.
Ja, genau. Zwei Punkte tun sich dann natürlich auf. Exponentielles Wachstum, wenn du selbst nicht produzierst, sondern nur konsumierend exponentiell wächst, bedeutet das, dass es eine Quelle geben muss, die dir immer wieder quasi Nahrung, also jetzt Individuen einer Spezies oder mehrerer Spezies geben muss. Wenn das aber nicht mehr da ist, das heißt, wenn ich alles wegassimiliert habe, dann stirbt die Borg-Spezies ja auch aus, wenn die Individuen nicht unsterblich sind. Ja, also das ist, deswegen habe ich am Anfang gefragt, wie lang ist so ein Borg-Lebenszyklus? Wie lang ist ein Drohnen-Lebenszyklus, wenn der an den Lebenszyklus oder etwa an diesen Lebenszyklus eines Individuums, an das Individuum gebunden ist, das assimiliert worden ist? Dann würde bei einem exponentiellen Wachstum, aber einer endlichen Ressource, quasi dieses alles, wir assimilieren alles, was wir kennen, zum zwangsläufigen Tod der Spezies führen. Und nämlich zum Tod von allem. Alles wird wegassimiliert und dann Lebenszyklus durch, wir können uns nicht reproduzieren, bumm, Ende. Es sei denn, die Borg können sich, ohne dass wir das jetzt so genau wissen, tatsächlich selbst replizieren, nicht replizieren, sondern selbst fortpflanzen. Ja, das ist halt fraglich, ob diese Babys, die wir gesehen haben, vielleicht Retortenbabys sind oder ob die assimiliert wurden. Ja, denn wenn das der Fall ist, dass das alles nur Assimilate sind, alles nur ehemalige Individuen, dann ist ein Aussterben vorprogrammiert. Und deswegen auch nochmal meine Frage, sind die Borg extrem schlau? Oder extrem dumm. Ich muss natürlich viele Annahmen eingehen. Sie können sich selbst fortpflanzen oder eben nicht. Die haben das Ziel, alles zu assimilieren oder eben nicht. Also wir wissen das halt auch nicht genau. Wir sehen halt immer nur diese Tatsachen, die wir dann immer wieder wahrnehmen, dass eben viel oder fast alles assimiliert wird und dann auf der anderen Seite mal wieder gar nichts. Ja. Die Borg haben sich ja bereits an den Spezies vom Alpha- und Beta-Quadranten gütlich getan und wissen da ja darüber viel. Es wird gesagt, dass das Wissen des Individuums an das Kollektiv weitergeht. Ja, also das ist zumindest die Theorie, also zumindest nehme ich das an. Denn die wissen ja dann auch, was Locutus weiß, nämlich was Jean-Luc Picard weiß. Mhm. Das nehmen die ja auch in sich auf. Nehmen die noch irgendwas auf, die physischen Merkmale eines Individuums oder einer Spezies nicht, oder?
Nee, das ist dann individuell halt mit dieser Drohne vorhanden, ne? Mhm. Also, dass jetzt zum Beispiel Talaxianer irgendwie eine kräftige Drohne abgibt, das ist ja nichts, was dann irgendwie die Nachbardrohne, die irgendwie Bajoranerin gewesen ist, eben für sich auch einnimmt.
Ne? Ja, aber physiologisch gesehen ist ein Betazoide oder eine Betazoidin ja schon zu etwas im Stand, und das ich schreibe das jetzt mal einfach auf die Physiologie dieser Spezies. Wird dieses auch auf die Drohne übertragen oder sogar das ganze Kollektiv? Kann diese Drohne das noch empathisch oder telepathisch zu wirken?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Da würde ich mich ja auch fragen, wie ist das bei einem Vulkanier, ne? Oder bei einer Vulkanierin? Ja.
Oder eine Trill.
Wow.
Da gibt es viele, wirklich so viele Dimensionen, da kann unsere Fantasie wirklich rumspinnen. Und wir wissen es nicht. Aber es gibt so viele Eigenschaften von verschiedenen Spezies und wird diese Eigenschaft tatsächlich den Borg hinzugefügt? Ich würde mir jetzt einfach behaupten, nein. Denn telepathische Borg, das wäre wirklich ein Overkill. Also die können wir nicht besiegen.
Nee, das ist schwierig. Ja, untereinander sind sie telepathisch. Und ich finde es auch interessant, dass ja auch Ex-Bees, ich sag jetzt mal so Ex-Bees, auch über die, die sich nicht selbst so bezeichnen, also wie jetzt zum Beispiel Picard in First Contact von sich aus ja auch spürt, dass die Borg im Anflug sind sozusagen. Mhm. Obwohl er deassimiliert wurde und es bei ihm ja offensichtlich keine Rückstände im Körper gab oder gab es die doch, ja? Oder wie er sich dann austauscht mit Hugh oder mit Seven of Nine, dann eben zum Beispiel in Picard. Wo man merkt, aha, das sind zwei Wissende, die wissen, wie das ist, mal assimiliert gewesen zu sein. Ne? Und ja, da gibt es eben was Gemeinsames. Also nicht nur die Erfahrung und währenddessen und danach, sondern also offenbar eben auch dieses, man spürt da noch was von dem Borg. Ja, vor allem Seven ja eh, ne, obwohl ich vorhin gesagt habe, man hat ihr ja gleich irgendwie die Technik quasi entfernt, die dafür zuständig war, irgendwie mit den Borg, mit dem Kollektiv wieder Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und
es scheint mehr als nur dieses WLAN-Telepathie-Ding zu sein. Vielleicht ist es die Erfahrung einer Drohne, dass wenn das Kollektiv näher kommt, gehen nicht nur die WLAN-Dinger an, sondern meine Nackenhaare stellen sich auf, weil die Spannung in Atmosphäre so und so sich verändert. Weißt du, dass es mehr gibt als, ich will jetzt kein Esoteriker sein, ne? Aber vielleicht gibt es irgendwelche Kleinigkeiten, plötzlich verkriechen sich die Schaben in den weißt du, und das nehmen die wahr. Und das haben die vorher immer wahrgenommen. Und jetzt nehmen sie es auch wahr, aber nicht als die Schaben rennen weg, sondern das war immer meine Information, alles klar, das Kollektiv ist nah. Also Spinnerei jetzt von mir, aber möglicherweise gibt es mehr Anzeichen als nur
so
das.
So wollen sie es uns ja irgendwie erzählen. Ne? Irgendwas ist da ja quasi in der Luft, ja.
Also an den Borg ist noch so eine, also das ist mehr als nur Technik. Also das hört sich ja gut an, ne? Wann kommen, können die kommen? Ich wäre soweit, ne?
Nein, danke. Ja, oje. Nein, also die Versuche der Gegenwehr, da hatten wir es vorhin ja schon, ne? Also hier die in das Vinculum, die ja explizit eben ein Virus ausgesetzt hatten, was ja für diesen einen Kubus gut funktioniert hatte, zumindest, ne? Dann Ijebs Eltern, die Prunali, die sich da wehren wollten, die ja auch erfolgreich waren, insofern, dass dieser Kubus dann unbemannt war quasi, dass nur die Kinder übrig geblieben sind. Mhm. Bei Hugh hatte man das ja in TNG auch geplant, ihm was mitzugeben, dass er dann den kompletten Kubus oder möglichst das ganze Kollektiv infiziert. Man ist dann davon abgekommen, als Picard gemerkt hat, dass er eine Individualität entwickelt hat. Und man hat das dann so weitergesponnen in TNG, in dieser Doppelfolge mit Lore, dass quasi diese Individualität ansteckend war. Ne? Also Anfang siebte Staffel, Angriff der Borg Teil 1 und 2, dass quasi diese Individualität um sich gegriffen hat und sie dann deswegen so führerlos, führungslos, planlos quasi waren und Lore an ihnen leichtes Spiel hatte. Ne?
Also es widerspricht sich.
Es widerspricht sich natürlich mit all anderen Fakten. Also eigentlich, also alles zusammengenommen, wenn man alles mal auf einen Tisch kippt, kann ich sagen, es passt halt alles nicht so richtig zusammen. Und dann, wenn dann die Borg wie noch ins Spiel kommt, wir haben ja zu neutral über sie gesprochen, aber ich muss sagen, die ruiniert das Ganze halt nochmal so richtig, ne? Also im Film ist es vielleicht ein schöner Effekt.
Ja.
Und da stört sie mich auch nicht, aber da bleibt sie halt auch noch so mysteriös. Ne? Ja, aber in dem Moment, wo Voyager dann um die Ecke kommt und versucht, das Ganze dann nochmal sehr, sehr zu konkretisieren und vor allem sie als Individuum so herauszuschreiben, aus diesem Kollektiv heraus, ne? Und dann wird sie plötzlich so geifernd, also sie entwickelt so richtig eine Feindschaft gegenüber Janeway und das ist einfach überhaupt nicht mehr Borg, also scheinbar nicht mehr Borg.
Ja, es hört sich so an, als wenn das die große Stärke wäre, da jetzt nochmal ein Individuum rauszuschneiden. Nein, das ist die Schwäche der Borg. Die Stärke der Borg war ja, dass alle alles immer wissen und alle austauschbar sind und total, es ist egal, dann zerstör doch diesen einen Kubus, wir kommen mit 10 weiteren.
Ja, und das lernst du aber auch nur aufgrund der Handlung, denn sie haben mit uns ja nicht gesprochen. Sie hatten kein Gesicht, sie waren total gruselig, sie sind angeflogen wie so ein Schwarm. Ne, und es wird auch in Star Trek gesagt, es ist quasi wie so ein etwas, das über einen kommt. Es ist eine Naturgewalt, eine Katastrophe, eine Insektenplage, ja. Und plötzlich bekommt mit der Queen das Ganze ein Gesicht und auch so ein Charakter und so Wesenszüge mit individuellen Zielen und Absichten.
Und Schwächen.
Eben, ja das ist eben furchtbar. Und so persönlichen Interessen und Feindschaften. Und das macht das Ganze absurd.
Ja, bin ich auch. Also ich konnte eigentlich ganz gut mit dieser Queen leben und das war halt ein weiterer Aspekt. Aber wenn man sich das halt, wie du es eben jetzt auch gerade sagtest, wenn man sich das alles vorstellt, was dort passiert, wie denn die Eigenschaften der Borg sind, dann verliert das durch dieses Individuum, was ja überhaupt nicht in dieses Kollektiv passt, überhaupt nicht. Diese Abspaltung einer Person mit dem Ziel, alle Personen das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Naja,
und das ist leider das Blöde
für mich. Man kann natürlich denken, dass die das halt sonst nicht hinkriegen würden, dass es irgendwie doch ein Strippenzieher geben muss, jemand, wo alle Fäden zusammenlaufen, alle Gedanken zusammenlaufen und die Entscheidung getroffen werden muss.
Aber doch nicht in einer Person. Weißt du, wenn das ein Bewusstseinskern wäre, der aber irgendwie nicht lokalisierbar ist. Irgendwie
so war
plausibel.
Es ja vorher, ne? Dass sie alle zusammen in ihrem gemeinsamen Bewusstsein die Entscheidung treffen, machen wir das oder machen wir das, ne? Genau. Oder so. Was haben wir für Optionen? Jeder schmeißt es rein und dann wird geguckt, aha, das ist das Beste, das ist effizient oder so, ne? Und jetzt wird es eben in dieser Person und damit macht es das Ganze so emotional zusammengeführt und diese wie gesagt, also die persönliche Feindschaft mit Jamie, die ist absurd einfach. Und dann wird zwischendrin auch noch gesagt, dass quasi sie damit einverstanden war, Seven of Nine in die Hände der Menschen zu geben, also dass es quasi von ihr gebilligt war und sie aber dann auch wieder zurückgeführt werden muss und Seven dann eben damit dann strugglen muss oder damit dann für sich kämpfen muss, rette ich die Voyager und kehre ich zurück, ne, was sie dann anbahnen will den anderen aber nicht sagen, dass es quasi eine Erpressungssache ist und dann will man sie natürlich retten und das ist halt dann auch super krass, dass im weiteren Verlauf, ich meine, dass wir dann, ist es in der Folge, das ist dann Unimatrix Zero, ich bin mir nicht sicher, als dann tatsächlich Janeway, B'Elanna Torres und Tuvok sich assimilieren lassen. Da gehen sie dann meiner Meinung nach auch nochmal einen Schritt zu weit. Also die werden dann richtig assimiliert. Man sieht dann, ne, also sie sind komplett Borg, keine Haare, einmal blasse Haut und laufen da rum. Und sie haben sich halt vorher eigentlich quasi vorbereitet, dass sie aber dennoch ihr eigenes Bewusstsein, ihren Willen behalten. Aber Tuvok übermannt es halt trotzdem. Und der kämpft dann auch im Nachgang damit noch, wie ihm das, was ihm da widerfahren ist. Und ansonsten bleibt das Ganze relativ konsequenzlos. Also innerhalb von 2 Minuten sind die dann auch wieder umoperiert und es ist wieder schick wie vorher und es ist scheinbar keine verbleibende Technik im Körper, was total merkwürdig alles ist, ja. Und also da tun sie sich keinen Gefallen mit so manchen dieser Folgen, muss ich leider sagen.
Ja, das ist halt wieder, das schlägt in diese Kerbe, also die Frage, die ich vorhin stellte, woran liegt es, welches Individuum wird oder kann wieder abgetrennt werden? Liegt's am Individuum oder am Drehbuch?
Es liegt auf jeden Fall am Drehbuch und ob das Individuum halt irgendwie noch Geschichte haben sollte, ohne Borg zu sein. Ne?
Ja. Okay, nach dem Abtrennen eines, ich nenne es jetzt schon mal so, Ex-Bees, weil ich gehe jetzt von einem Langzeit-Borg aus oder von einer Langzeit-Drohne aus, das Selbstbewusstsein, was wir da sehen, also das Bewusstsein, diese Persönlichkeit, die wir dort erleben, woher stammt die? Was ist das für eine Person? Ist das, wie eine Schaufensterpuppe mit ein bisschen Borg und ein ganz kleines bisschen Individuum von davor? Oder ist das das Individuum, was stark verstümmelt übrig bleibt?
Ich glaube Letzteres. Also so wird es uns eigentlich gezeigt, oder? Also je nachdem, wie man damit umgeht, also Seven hat ihre Art und Weise, damit umzugehen, ne? In der dritten Staffel sehen wir in Kooperative, wie Chakotay von denen gerettet wird. Das sind auch Borg, also ehemalige Borg, die sich da eben in einer Kooperative zusammengetan haben und die sich auch tatsächlich untereinander auch noch verlinkt halten, um dort eben zu überleben.
Also ein kleines Kollektiv.
Ist ein kleines Kollektiv, ja.
Ja. Sind das schon XBs oder sind das noch Borgs? Borg.
Sie sind keine Borg mehr. Gut, also jetzt ganz streng genommen mit dem XBs, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren. Ne? Also wenn sich eine Gruppe, also jetzt würde ich tatsächlich noch mal nachdenken wollen. Also spätestens dann, wenn man rausgeht aus dem Kollektiv, dann spätestens dann würde ich jetzt hier von einer Kulturgemeinschaft sprechen. Ne? Also das, was sich da auf dem Kubus quasi gebildet hat, diese Gesellschaft, die sich explizit für sich selbst die Bezeichnung gegeben hat, XBs, weil sie
das Artefakt, weil sie meinst das du meinst bei
dem,
Picard.
Mhm. Ja, bei okay. Picard auf dem Artefakt, also dieser ehemalige Kubus, der im romulanischen Raum gestrandet ist. Über die genauen Umstände sind wir ja nicht so richtig informiert. Wo ganz viele Drohnen eben noch drauf sind, die eben ja vom Hive-Bewusstsein, also vom Kollektiv entkoppelt sind und die nach und nach deassimiliert werden, also viele Operationen erleben und schon auch auf eine, ich will mal sagen, durch Hugh begleitete, achtsame Art und Weise offenbar eben diesen Prozess durchlaufen, allerdings nicht diese großartige medizinische Versorgung und Möglichkeiten angedeiht bekommen, wie das eine Seven of Nine auf der Voyager hatte. Ne? Einfach vielleicht, weil es zu viele sind, weil die Ressourcen nicht da sind, weil die RomulanerInnen und die anderen WissenschaftlerInnen das eben nicht leisten können oder wollen. Ne? Es, also sie sind halt auch, ja, also vielleicht Flüchtlinge im Flüchtlingsheim quasi, also
oder Kriegsversehrte oder so.
Ja, ja, also es ist, also man merkt hier schon, es ist auch eine gewisse Klassengesellschaft und hier entsteht eben eine kleine neue Gemeinschaft, vielleicht tatsächlich eine kleine Kulturgemeinschaft, eine eigene Gruppe und in
aber
diese
was haben die,
Individuen
aber was haben die
untereinander.
Was
ja, eben, das wollte ich sagen. Diese Individuen untereinander vereint mehr der Aspekt, mal assimiliert gewesen zu sein durch dieses Trauma, durch diesen Übergriff, diese Entführung und den Gewaltakt der Assimilation gegangen zu sein und auch wahrscheinlich ja auch das Wissen, was sie alles wiederum anderen angetan haben und diesen Schmerz, auch bestimmt sehr großen körperlichen Schmerz, jetzt bei diesem Operieren, bei dem Deassimilieren, bei dem sich wiederfinden als Individuum, und auch, also ich meine, wir sehen auch diese Szene, ich finde die sehr eindrücklich, als jemand im Gesicht was gemacht bekommt und kann dann im Spiegel gucken und sieht dann halt erstmals
eine
wieder
Narbe, ne?
Ja, die Narben
aber
natürlich,
Fleisch,
aber halt eben zurückgegebene, also ein wieder eingesetztes Auge, eine gewisse Natürlichkeit, eben wieder eine, also wenn es jetzt ein Mensch gewesen ist oder wäre, ich bin mir nicht sicher, wer es war, würde ich sagen, wieder eine zurückgefundene Menschlichkeit, ne, also wieder mehr bei sich zu sein, ne? Und das finde ich sehr eindrücklich und achtsam, wie das da gemacht wurde. Und das soll ja aber auch genauso sein, weil Picard ist ja gerade eben auf den Kubus gebeamt und sieht diese Szenen eben auch. Und hier wird ihm bewusst auch, wo er sich hier gerade befindet, auch für sich individuell. Ja. Und
im Prinzip gehört er zu denen.
Er ist auch so jemand, genau, auch wenn er sich nicht jetzt explizit als Teil dieser Gemeinschaft benennt, eben weil die sich eben selbst bezeichnet haben als XBs. Und deswegen ist es schon schwierig. Also einerseits natürlich sind alle, die aus dem Kollektiv gekommen sind, vielleicht irgendwo XBs, aber wenn sie sich nicht als solche bezeichnen, ist es halt die Frage, ne? Jetzt wissen wir leider ja auch, dass am Ende sehr, sehr viele, wie viele nicht alle sterben von dieser Gemeinschaft?
Naja, die noch nicht deassimiliert sind, sterben, glaube ich, alle. Also alle, die noch Drohnen sind.
Oder die im Alkoven standen zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Und die werden in den Raum rausgeblasen.
Richtig.
Ja. Na gut. Ja, also ich fand das wirklich sehr eindrücklich, wie quasi hier, und also hier würde ich tatsächlich von einer kleinen, ja, vielleicht Kulturgemeinschaft also sprechen. Mhm.
Also für mich ist das aber auch noch so, ja genau, für mich ist es auch noch so, dass die Drohne an sich ja im Prinzip kein, es ist ja kein Individuum. Und plötzlich muss es wieder Individuum sein, hat aber immer noch dieses, wir sind alle gleich, quasi diese Indoktrination aufgedrückt, muss jetzt aber Individuum sein. Und in so einer Kulturgemeinschaft ist es nun mal so, also als Individuum muss man sich selbst als Individuum behaupten können. Jeder ist erstmal sich selbst am nächsten, das ist halt einfach erstmal so. Und ich glaube, das ist in diesen kommunistischen System der Borg, ich habe halt keine bessere Analogie dafür, da wo jeder gleich sein soll, fällt das weg. Die lernen erstmal, alle sind gleich und plötzlich sollen sie wieder Individuum sein und stehen halt dann auch als Individuum erstmal in der Gegend herum, weil sie diese Individualität gar nicht gelernt haben oder zumindest verlernt haben vielleicht.
Na, weiß ich nicht genau. Also sie haben nicht gelernt, alle sind gleich, sondern das ist das, was ihnen gegeben wurde. Wie sagt man denn dann? Also es ist, ja, aber es ist ja, es ist nichts, was ihnen, ich weiß nicht, also dieses Wort passt für mich nicht so richtig, weil es ist kein Prozess gewesen, ne, in dem Sinne. Also es passiert ja, so eine Assimilation passiert ja sehr schnell. Und diese Verbindung, die da passiert, ne, das ist ja eigentlich technisch, ne? Also da ist quasi ein Schalter umgelegt und dann bist du einfach Teil des Ganzen. Und da hast du ja eigentlich keine Chance mehr, irgendwie dagegen irgendwas zu machen. Währenddem zwar ein Picard sagte, ja, ich wurde nur so leicht assimiliert, dass ich da noch irgendwie quasi
Borg light.
Ja, so in etwa, das wird doch thematisiert, ne, dass sie quasi so von seinem, dass sie von seinem Wissen und Willen und von seinem Gegenwillen, aber auch ja irgendwie quasi erfahren wollten, ne.
As Borg to go.
So, nein.
Ja. Okay. Oh ja, ich meine, wir sprechen mal von einem Gewaltakt, ne? Also, ja, das ist, dass ich lache, ist eigentlich wirklich unangebracht, denn wir sprechen hier von im Prinzip Vergewaltigung. Das Entreißen von jeglicher Entscheidungsmacht und quasi Umformung in eine Marionette. Und das ist halt schon so wahnsinnig übergriffig, dass ich gar nicht. Ich persönlich kann nicht unterscheiden, was Picard nicht oder was Picard angetan wurde oder eben nicht angetan wurde im Vergleich zu allen anderen. Für mich ist das derselbe Prozess. Mhm. Wahnsinnige körperliche und emotionale oder persönliche Vergewaltigung.
Ja, das denke ich tatsächlich, das wird schon das Gleiche sein jeweils, ja. Aber ich meine, weil du sagst, indoktriniert, das hört sich für mich so an, als ob es irgendwie, also für mich ist das mehr als das und anders als das. Es ist, und das ist jetzt auch kein Stockholm-Syndrom, was die erleben, sondern die haben halt auch einfach gar keine Wahl. Das ist wie ein Schalter, der umgelegt ist, die Lampe brennt, ja. Und wenn dann das wieder abgeschaltet wird, dann kommt eben das Bewusstsein, das Individuelle wieder zurück. Und du sagtest eben, ja, dann muss ich plötzlich wieder individuell sein. Naja, okay, eine Seven haben wir gesehen, wie hart das für die war, ja. Bei einem Hugh haben wir gesehen, wie diffus er sich da so reingearbeitet hat. Wir wissen über Hugh übrigens auch überhaupt nichts. Wie alt war der bei seiner Assimilation? Ja. Woher kommt der? Was ist der denn für eine Spezies? Wie hieß der denn eigentlich? Ne? Das sind alles Sachen, die interessieren offenbar überhaupt niemand. Finde ich sehr, sehr interessant. Er selbst thematisiert das ja zum Beispiel im PK auch nicht. Er nennt sich weiterhin Hugh. Also diese Individualität, die er auf der Enterprise gelernt hat, gerade ja auch mit Hilfe und im Dialog mit Geordi, das ist das, was wohin er geworden ist, ne? Und das ist vielleicht auch ein bisschen sinnstiftend dafür oder zeigt uns sehr eindrücklich, wo wir in dieser Zeit in TNG stehen, währenddem wir in späteren Bereichen, in Voyager und auch in Picard, es wird nicht explizit so gesagt, aber es wird auf andere Art und Weise thematisiert, will ich gleich nochmal ausführen, nochmal viel mehr gezeigt bekommen. Also hier in Voyager vor allem wird sehr viel darauf geachtet, wo kommen denn die Leute her? Wer sind die denn? Gerade so eine Folge wie Vinculum, diese Geschichten, diese Assimilationsgeschichten, diese Hintergründe, um zu sehen, ach, guck an, der und ne, also die unterschiedlichen Personen, wo die jeweils assimiliert wurden, was man davon erfährt und was für Ängste die hatten, das Mädchen, das nach seiner Mutter schreit, der Ferengi, der womöglich im Vorbeiflug assimiliert wurde, der Klingone, wer weiß wo, ja, der Sohn von und so weiter. Und da ist so viel, ne? Wir können uns so viel vorstellen, wie die gelebt haben. Und das kriegen wir ja gezeigt. Und von Hugh kriegen wir gar nichts, nicht einen Funken, ja. Und später bei Picard kriegen wir zwar jetzt auch nicht unbedingt so, ich sage mal, die Origin-Geschichte, also die Herkunftsgeschichte, aber hier kriegen wir das Emotionale, was plötzlich groß wird. Währenddem ein Picard in First Contact seine eigenen Offiziere abballert, weil er sagt, ich tue denen damit einen Gefallen. Und er hier auf dem Kubus steht und damit konfrontiert sein muss, dass es auch ganz anders geht. Mhm. Ne? Er hat aus den Akten natürlich von Seven of Nine erfahren und so weiter. Oder von diesem oder jenem Fall, womöglich ganz weit entfernt oder so, ne, aus irgendwelchen Logbüchern, was die Voyager so alles erlebt hat. Aber jetzt hier zu stehen und das zu sehen, wie diese, in Anführungszeichen, Menschlichkeit den Personen wieder gegeben wird, das ist halt auch heftig. Ich fand das sehr, sehr stark, auch wenn man dem natürlich irgendwie ein bisschen ankreiden kann, dass es schon so lange her ist. Aber ein Aspekt ist vielleicht, er ist halt auch schon sehr alt, ne? Also Picard ist vielleicht jetzt auch in so einer Lebensphase, wo das halt auch wieder wichtig wird oder geworden ist, ne? So Dinge, die damals passiert sind, auch emotionale Dinge, die wieder oder die jetzt eine Emotion bekommen haben, die er sich vielleicht vorher nicht zugestanden hat oder so. Und das jetzt hier so zu erleben, das fand ich unglaublich stark, ihn zu sehen, wie er auf den Kubus kommt, wie ihn das übermannt, wie das erste Treffen mit Hugh war und wie Hugh ihm diese Umgebung zeigt, die er da auch ja mitgestaltet hat, die er geschaffen hat und was den Personen da angedeiht, ne?
Ja, also bei Picard selbst hatte ich das Gefühl, dass er ganz lange diese Sache verdrängt. Ja, das wird ja auch nochmal in Picard aufgearbeitet, dass er sich damit gar nicht wirklich auseinandersetzen wollte. Also ich meine, das ist ja kein so großer Teil von Picard selbst gewesen. Das waren ja, wie lange ist er Borg gewesen? Ein paar Tage?
Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ja.
Also es ist immer das Problem beim Staffelübersprung.
Ja, stimmt.
Wir müssten mal in die Sternzeiten gucken. Mhm. Ich weiß es immer nicht so genau, ja.
Aber es waren halt keine Wochen, Monate oder so, ne? Also
ja,
so, das
maximal
Gefühl hatte ich nicht.
Wochen, also vielleicht wenige Wochen.
Ja.
Also man hat ihn ja quasi schon geistig zu Grabe getragen, ne? Also man hat dafür gekämpft und man hat nichts erreicht und dann hat man einsehen müssen, man hat ihn offenbar verloren, man geht schon die Wege quasi Gedenkreden über ihn zu halten und ihn aus den Akten quasi zu streichen und
es
zu
gibt
sagen,
schon neuen
tollen Captain verloren.
Genau,
der nächste wird schon befördert, da wird jemand versetzt und so weiter. Also da ist schon auch ein bisschen Zeit, glaube ich, vergangen, aber ich kann es jetzt nicht beantworten. Aber natürlich, und das finde ich eben auch ein Punkt, ist der große Unterschied natürlich, Picard ist einer der wenigen, die wir sehen, die tatsächlich in ihr Leben zurückgekehrt sind. Miss Seven of Nine ist nie wieder die Annika geworden, die sie gewesen wäre, wenn sie hätte so aufwachsen können, was natürlich auch, ja, ist klar, sie war halt 6 Jahre alt, ne?
Sie hat keine Pubertät miterlebt und so weiter.
Ja, aber sie hat es ja offenbar versucht, ne, menschlicher zu werden. Also in Picard kriegen wir da zumindest so ein Anblitzen davon, ne, dass also Bejazel sie ja auch explizit Annika nennt, ja?
Ja, also
und ich finde,
Beziehung
das ist so
ein
sehr großes Zeichen dafür, ne, dass sie auch mal eben unter ihrem menschlichen Namen gelebt hat und für Leute so heiß, so verortet ist quasi, ne, als Mensch, aber sie sich davon wieder zurückgezogen hat und sich wieder Seven nennt.
Ja, aber vielleicht war es auch nur, vielleicht war es so eine Undercover-Aktion oder ich versuche vor irgendwelchen Leuten oder von meiner Vergangenheit zu fliehen.
Gut, vieles denkbar, ja, aber es schien
es
mir
ja
sehr,
nur,
sehr persönlich
ja,
dann zu
fand
sein.
Ich auch.
Ne?
Aber das
weil
war auch nur eine Sekunde, ne? Das war nur einmal, dass dieser Name da fiel, oder?
Ja.
Und das war so, es ließ so viel mutmaßen und wir wissen so wenig an dieser Stelle.
Ja, es wird viel mutmaßt und ich glaube aber tatsächlich, dass jetzt eben der Ausgang der Staffel, die sich anbahnende Beziehung mit Ruffy uns da quasi erzählen soll, dass es wahrscheinlich auch mit Bejazel eine Liebesbeziehung gab, eine Vertrauensbeziehung, und die so derbe missbraucht wurde. Und das ist ja genau das, was uns auch gesagt wird, explizit, dass eine große Vertrauensbasis da war, die missbraucht wurde, um eben an Icheb ranzukommen. Denn hier sehen wir ja auch noch mal den lieben Icheb, der ja quasi für sie ein Sohn geworden ist, ne, in der Zeit auf der Voyager und auch danach, der in die Sternflotte gegangen ist, genauso wie er das beabsichtigt hatte. Und der hier von ihr gequält wurde, also im Auftrag von ihr gequält wurde und eben getötet wurde. Also der gestorben ist im Ganzen indessen. Also Seven hat
ihn erlöst.
Auf seinen Wunsch hin erlöst, sagen wir so, ja.
Ja, schwierig.
Ironisch, ne, dass sie ihn besonders quälten, weil er das Kortikalimplantat nicht vorweisen konnte, das er ihr damals gespendet hat.
Ja, das ist so, das tut richtig weh, ne, wenn man daran denkt, sie ist misshandelt worden und dann kommt sie ist von der Borg-Misshandlung zu anderen, ja, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber zu einer anderen Beziehung, die ebenfalls zu einer irgendwie gearteten Misshandlung führte, gewechselt.
Ja, naja, aber vor allem auch das Leben, das sie und viele anderen führen, das ist der große Unterschied zu Picard, von Picard zu Locutus und wieder zurück zu Picard zu werden. Der große Unterschied, den andere erleben, den wir bei so vielen anderen sehen, für die gibt es einfach kein Zurück mehr. Und für die ist dieser Gewaltakt auch immer weiter verbunden mit Verletzung und Gewalt, vermutlich, oder zumindest mit sozialem Nachteil, ne, weil die haben weiterhin Implantate irgendwo noch im Gesicht und Narben und so weiter, ne, oder sind quasi Opfer von Übergriffen, weil wie bei Icheb eben die Implantate entnommen und verkauft werden sollen, ja, und können auch nicht wieder zurück dahin, wo sie mal herkamen, weil sie quasi, ja, ich will nicht sagen gebrandmarkt sind, ich weiß nicht, wie die Gesellschaft die wieder aufnehmen würde, aber auf jeden Fall ist es eine schwierige Geschichte, ne, also dahin zurückzukehren, woher man rausgerissen wurde und vielleicht eben auch Teil dessen zu, also selbst auch dann zum Täter geworden zu sein, ne, und dahin wieder zurückzukehren ist, glaube ich, schwierig, aber das wäre auch eine schöne Herausforderung für die Gesellschaft, die könnte uns das könnte uns gezeigt werden.
Aber eine Sache ist halt echt übel, wir sehen die Gesellschaft, die XBs produziert, also im Prinzip produziert sie die ja nur als Abfallstoff, nämlich die Materialien wird aus den, also die XBs werden abgeerntet und die Implantate werden entnommen, so habe ich das halt irgendwie verstanden. Die wurden nicht aus Herzensgüte, auf dem Artefakt, die werden nicht aus Herzensgüte da befreit, sondern die sind irgendwie ein Abfallprodukt dieser ganzen Sache. So fühlt es sich für mich zumindest an. Ja, oder hast du es anders wahrgenommen?
Ja, es hat tatsächlich so ein bisschen die Elektroschrottkomponente. Hier wird ausgeschlachtet. Der Kubus wird untersucht und ausgeschlachtet. Und auch die XBs werden bestimmt ein Stück weit ausgeschlachtet. Also mit den Implantaten wird man schon auch irgendwas anstellen können. Mhm. Icheb wurde ja deswegen auch überfallen.
Ja.
Und aber natürlich, also ich meine, immerhin töten die Romulaner nicht einfach alle und schlachten, ne, und dann wird dann da auf der Schlachtbank alles rausgeschnitten, was man haben möchte, sondern es gibt eben dieses Programm, dem Hugh vorsitzt, auch wenn sie dort offenbar nicht so gut versorgt sind, wie das eine Föderation zum Beispiel
könnte,
ob sie das tun würde, wissen wir nicht so richtig, aber zumindest, was wir gesehen haben, was auf der Voyager möglich war.
Ja, richtig. Ne? Ja.
Also, dass die da alle vernarbt und wie so ein Flickenteppich, das ist ja beinahe schon Patchwork, was die da betreiben, das müsste theoretisch ja nicht sein. Ne?
Richtig, ja, deswegen wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass es jetzt fraglich ist, in welche Gesellschaft werden die denn entlassen? Und die finden sich dann wahrscheinlich bei den Romulanern wieder? So,
naja, im Moment, also zu dem Zeitpunkt, den wir sehen, und danach gibt es ja leider nichts, ne, weil es gibt ja dann leider gar kein Weiter für sie. In dem Moment, wo wir da stehen, sind sie in keine Gesellschaft entlassen worden. Sie leben als XBs auf dem Kubus.
Mhm.
Ja, und sind auch noch immer im Prozess. Manche sind weiter als andere, aber wohin es mal für sie gehen würde in Jahren, ne, in x Jahren, was auch immer, das ist ja komplett offen, meiner Meinung nach. Also wird uns nicht, zumindest nicht erzählt. Ne? Es ist nicht klar, wohin es gehen wird, aber da, so weit kommt es ja nie.
Ja, okay, jetzt ist dieser eine Kubus gestrandet. Der, also gestrandet ist eigentlich schon irgendwie das richtige Wort. Er liegt halt da, es passiert nicht mehr viel. Die ehemaligen Drohnen sind orientierungslos und stehen da rum. Also, oder die erhalten sich zumindest selber, denn die überleben ja noch so weit. Jetzt ist halt meine Frage, betrifft das nur dieses eine Artefakt, nur diesen einen Kubus? Das heißt, die Frage hattest du ja auch schon gestellt, betrifft das alle? Und wenn das alle betrifft, wäre meine Frage mal, wie sieht das denn auf einem anderen Kubus aus? Hm. Entwickeln die auch ganz allein eine Gesellschaft oder irgendwas, was in diesem gleichkommt oder nahe kommt. Das wäre mal spannend zu sehen. Ja, sehen wir nicht, aber in meiner Fantasie passiert das. Es gibt ja nicht nur diesen einen Kubus, sondern ganz viele.
Ja. Na gut, also wir sehen es zumindest ja eben in dieser sechsten Staffel bei, ich verwechsel das immer. Das ist nicht Überlebensinstinkt, das ist dritte Staffel irgendwas. Weißt du, diese Gruppe, die sich die Chakotay geholfen hat, die Kooperative, ne, die haben ja eine kleine eigene Gesellschaft gegründet und die wurden auch tatsächlich von anderen dann ausgeschlossen. Das war halt irgendwo im Delta-Quadranten, da kann man es dann halt auch irgendwie so einfach dann über abwedeln von wegen, ja, die sind ja alle dann quasi rassistisch, die wollen ja diese XBs, also so heißt es ja nicht, aber die wollen diese Überlebenden eben nicht bei sich haben. Gut, diese Kooperative setzt sich ja auch aus allen möglichen Völkern zusammen, ja auch aus dem Alpha-Quadranten. Das sind ja halt auch eben wiederum Fremde und Flüchtlinge quasi oder irgendwie gestrandete Personen. Ja,
Weißt du, das sind doch, also wenn das in einer Gesellschaft passiert, die absolut xenophob ist, kann ich das irgendwie verstehen. Das heißt, wenn im Delta-Quadranten alle Völker total xenophob sind, ja, okay, kann ich irgendwie nachvollziehen.
Guck mal ins Mittelmeer.
Ja, okay. Aber das ist ja das, was ich meine, ne? Da spielt das halt überhaupt keine Rolle. Wo kommen diese Leute her? Ist das ein Klingon und so weiter? Die verhalten sich alle sehr kulturähnlich. Nämlich, die bilden ihre eigene Kultur vielleicht gerade selbst aus.
Naja, weil sie, du meinst jetzt diese XBs. Abgekoppelten.
Ja, genau, richtig.
Ja, naja, das ist eben genau das verbindende Element, ne? Weil einige wüssten vielleicht, ich kann als Klingone nicht wieder zurückkommen. Ich habe im Kampf versagt, ich bin nicht ehrenvoll gestorben. Ja, scheiß drauf, was soll ich denn, wo soll ich denn hin? So.
Aber das trifft ja auf einen Vulkan ja nicht unbedingt zu, auf einen Menschen ja auch nicht.
Ja, aber bei Menschen könnte auch sein, dass die das nicht so schick finden, wenn dann einer auf der Erde rumläuft. Ich meine, guck dir mal bitte an, was mit Picard passiert ist, ja?
Richtig,
der sich Sprüche hat anhören müssen oder Blicke oder von Sisko natürlich in seinem Trauma und alles, aber angefeindet wurde, ne? Und auf seinem Schiff, auf der Enterprise, da ist Picard ja gut aufgehoben und mit seinem Ruf und allem. Aber wenn du nicht so eine Karriere hast innerhalb von so einer Organisation, die solche Stücke auf dich hält, ne? Also kehr mal zurück auch auf die Erde. Okay, ich weiß nicht, wie das wäre.
Ja, ich glaube, das ist schwierig. Das macht ein größeres Fass auf, als was ich anfangs dachte.
Nee, aber tatsächlich glaube ich, deswegen ist es so verständlich, dass die Leute sich dann eher bei sich, also ich meine, die haben auch gar keine andere Wahl jetzt hier, diese Kooperativsleute, ne, die sind da gestrandet irgendwo. JWD, manche kommen, also die kommen ja aus allen möglichen Ecken, nur des Quadranten. Das sind ja auch Alpha-Quadranten-Leute von Wolf 359 oder so dabei, ja. Und die sitzen jetzt irgendwo im Delta-Quadranten. Wo sollen die denn hin? Ne? Und vielleicht gibt's da jemand, der vielleicht um die Ecke ursprünglich mehr herkommt. Vielleicht hat er es auch probiert, heimzugehen, aber weiß ich nicht. Vielleicht der ein oder andere schafft es vielleicht auch, aber es wird halt immer irgendwie Leute geben, die bleiben Außenseiter. Die sind ja auch vernarbt, haben ihre Probleme. Geschichten, ne? Und also die Frau, die sich da quasi dann Chakotay nähert, das muss ja dann auch immer so eine Beziehungsdings irgendwie aufgebaut werden, und die sich ihm halt auch zeigt, ne? Das ist diejenige, die halt auch noch am, in Anführungszeichen, besten aussieht, insofern, dass sie halt, und die haben halt, ich sag mal, so zusammengelegt, dass sie halt auch die herzeigbarste ist. Die anderen haben halt sonst wo irgendwelche.
Das verschachert, verstehe. Ah, das ist schwierig. Weißt du, das ist immer noch schwierig. Ich verstehe natürlich, wir sind visuelle Personen und wir nehmen andere Personen als allererstes, egal was ist, wenn wir die halt wirklich sehen, natürlich erstmal visuell wahr. Betrifft mich genauso wie fast jede andere Person. Und
ich verstehe das, dass man sich ein Bild versucht zu machen und das passiert halt relativ flott. Aber dass das dann halt in dieselbe Kerbe schlägt, ne, dass dieses, dass diese relativ egalitäre Gesellschaft immer noch, also das von uns vorgespielte Star Trek, ne, dass das dann immer noch mit diesen Dingern spielt.
Aber woher kommt das, ne? Also ich meine, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, ich tu dir nichts, alles gut, ich pfleg dich hier wieder gesund, aber ich habe hier so ein Okularimplantat und so ein bisschen hier, ein bisschen da und so Röhrchen aus dem Arm, aber ich tu dir nichts, ist alles gut. Also ich meine, ganz ehrlich, da würdest du die Decke hochgehen und denken, oh Gott, Borg, ich werde assimiliert. Ja, also,
aber du lernst ja doch trotzdem. Weißt du, es gibt Menschen, die haben Unfälle, die haben Finger verloren, was auch immer.
Ja, genau. Kannst du also doch nicht und deswegen ausschließen. Nee, natürlich nicht. Und die Frage ist auch, muss ich denn auch wieder so aussehen, wie eine Seven of Nine hergerichtet wird? Wo kommt denn das Aussehen von Seven of Nine eigentlich her? Der Doktor hat sie so hergerichtet. Ne, also es gibt mit Sicherheit natürlich Merkmale, körperliche Merkmale wie ihre Körpergröße oder ihren Körper an sich, ja, den sie quasi mitgebracht hat. Aber dass er sie so hergerichtet hat, wie sie jetzt aussieht, das ist ja seine Entscheidung gewesen. Oder ist es nicht letzten Endes die Entscheidung eines Dr. Zimmermans gewesen, der ihn wiederum programmiert hat, der selbst ja auch seine Hologramme sehr, sehr sexy Assistentin programmiert hat, ja. Und ne, wo kommt denn das her? Und ist das denn eigentlich notwendig? Und ist denn dieser Anspruch, den wir da jetzt quasi drauflegen, ist der denn in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt? Und ist es nicht völlig in Ordnung, wenn jemand aussieht wie ein Patchwork im Gesicht? Wenn, ne, das ist völlig in Ordnung. Natürlich ist das in Ordnung. Und aber die Frage ist halt, wer steht mit was für einer Intention dahinter?
Okay, wenn dieses Individuum, das eben so entstellt im Gesicht ist, sich entscheidet, eben wieder so auszusehen, wie es vorher ist, wenn das denn technisch möglich ist.
Ja.
Okay, ja, verstehe ich. Bei Seven of Nine, es ist halt fürs Drehbuch, es ist für unsere Augen, wir wollen, ne, es ist für das amerikanische und europäische Publikum bestimmt.
Aber wir soll ich dir mal was Ironisches dazu sagen? Bitte. Die Kinder, die deassimiliert werden, denen wird das nicht so schick angetan. Die behalten Narben und Implantate.
Ja, aber auch nochmal, das schlägt in dieselbe Kerbe. Kinder müssen nicht per se attraktiv sein, weil sie nicht als sexualisiert dargestellt werden. Ne? Wir sind halt einfach, ja, wir sind diese Gesellschaft, ja, die wir
aber
sind.
Aber vielleicht sollte man genau den Kindern, die sich selbst auch noch finden müssen, ihre Persönlichkeit, ihren Charakter bilden, vielleicht sollte man denen besonders irgendwie beistehen und gehört dazu, eben zum Beispiel Narben wegzumachen oder gehört es nicht? Oder ist das wiederum nur dieser Anspruch, den wir gerade eben zum Beispiel ein Stück weit auch verurteilt haben? Und kann es nicht auch sein, dass man aussieht wie Patchwork? Ne?
Ja, vielleicht ist das sogar ein Problem, das wir in unserer Gesellschaft jetzt auch schon haben.
Ja, natürlich, darum geht es.
Das Kinder, ist es. Insbesondere jetzt Kinder, die sich äußerlich nicht attraktiv finden, sich plastisch verändern können. Also jetzt mal wirklich nur diese chirurgische Komponente. Meine Lippen sind zu schmal, mein Hintern ist zu flach und.
Ne? Ja, nicht nur Kinder.
Ja, aber ich meine, insbesondere bei Kindern fällt das halt wahnsinnig auf. Und da stellt sich halt wirklich diese Frage, ist das nicht nur nötig, sondern sollte das vielleicht sogar verboten werden? Schwierig, da ein Urteil zu fällen, aber das sehen wir da ja eben auch, ne, diese Kinder haben diese Narben. Es wäre ein einfaches gewesen, denen diese Narben gar nicht erst aufzuschminken.
Und es wäre für den Doktor ein einfaches, sie wegzumachen.
Richtig,
ne? Aber es ist eine bewusste Entscheidung, sie so zu zeigen. Und es ist auch eine bewusste Entscheidung, Seven of Nine ohne Narben zu zeigen. Übrigens bei Seven of Nine finde ich ganz interessant, sie ist benannt nach einer bestehenden Rolle aus einer Schwarz-Weiß-Serie, My Living Doll, eine Androidin 709, also 709.
Ne? Ah, okay.
Also sexy Puppe, wir wissen
Verstehe.
Bescheid.
Ja, okay. Ja, also es fällt natürlich auf, ne? Sie hat halt immer diese hautengen Klamotten an. Ne? Also die läuft ja immer in einem langärmlichen Badeanzug rum.
Ja, das finde ich so lustig. Da muss ich gerade dran denken jetzt. Ich war ja gerade aktuell auf der FedCon und das war auch Thema auf der Bühne. Benjamin Stöwe sagte auf der Bühne, und dass er sich schon immer geärgert hat, dass Seven of Nine in so einem Catsuit rumlaufen muss. Aber dann wurde ihm ja erklärt, also uns allen wurde ja erklärt, und ich finde das so lustig, weil mir ging es genauso. Dann wurde uns ja erklärt, dass das medizinisch notwendig ist, damit sie sich besser regenerieren kann. Also das ist ja, das hat ja medizinische Gründe, und dann ist wieder gut. Also da war dann irgendwie dann damit versöhnt quasi. Mir geht das persönlich auch so, aber natürlich hat das andere Gründe, ne, ist klar, aber ich fand das sehr lustig, dass er das gesagt hat.
Okay, zumindest ist es erklärt. Man hätte es jetzt natürlich auch ohne Erklärung durchgehen lassen können, aber jeder weiß, welche Funktion das hat. Natürlich die Proportion, die Jerry Ryan hat, deutlich hervorzuheben. Und es springt, also ich habe heute ja das Vinculum nochmal gesehen, und es sprang mir wieder wirklich ins Auge. Sie geht diesen Gang lang und ist da wirklich in diesem hautengen Kostüm, was sie ja am Anfang auch so ein bisschen von ihrer Arbeit als Schauspielerin abgelenkt hat, weil sie nicht wirklich atmen konnte.
Ja, dieses Mieder war sehr, sehr eng, und sie hatte auch manchmal Schwierigkeiten, und hatte mit dem Kreislauf dann zu kämpfen.
Genau. Mhm. Und da stelle ich mir selbst die Frage, muss das sein? Ich meine, gut, es ist jetzt so, ne? Sie ist ja eine hübsch anzusehende Person, nur hätte ich mir für diese Rolle als ehemalige Borg-Drohne, die ja auch sehr lange Borg-Drohne war, vielleicht was anderes gewünscht. Etwas, was für uns Zuschauer deutlicher macht, dass sie durch große körperliche Qualen gegangen ist. Ne? Und dass das, vielleicht ist es auch einfach nicht die richtige Rolle für sie gewesen, finde ich. Sie ist, also, oder wie du eben sagst, sie ist 709, vielleicht zu sehr dieses Bild von diesem perfekten Püppchen, aus einer ganz anderen Geschichte. Geschmackssache. Natürlich ist sie eine attraktive Person, und man, ich sehe sie halt gerne auf dem Bildschirm. Es lenkt aber zu sehr, finde ich, von dieser Handlung ab, die sie halt häufig darstellt. Vielleicht könnte ich aber auch ein Gegenargument bringen zu dem, was ich jetzt gerade sage, und sage, es bringt einen ganz starken Kontrast zu dem, was sie an innere Kämpfe auszufechten hat, wobei sie äußerlich sehr, sehr glatt und sehr, sehr attraktiv ist, was innerlich eben überhaupt nicht stimmt. Also vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist das ein schöner Kontrast, weiß ich nicht. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Also es hätte einer komplizierteren Maske gar nicht gebraucht, eines so komplizierten Kostüms, was eben so hauteng ist. Aber wie gesagt, Geschmackssache. Ich habe sie natürlich gerne gesehen, auch in dieser Rolle. Aber wie gesagt, es lenkt halt von diesem Fakt ab, dass dort ganz, ganz viele Dinge schiefgelaufen sind bei den Borg.
Was, ich weiß gar nicht mehr, warst du das? Oder habe ich das bei Data sein Hals gehört? Die Frage, ist Data überhaupt assimilierbar?
Nee, das haben wir besprochen.
Ah, okay.
Ja, genau. Da habe ich gesagt, was ist denn jetzt? Ne? Data läuft da rum und wird angegriffen. Data kann sich auch zur Wehr setzen. Er ist ja physisch sehr fortgeschritten. Also er ist halt deutlich stärker als die meisten anderen Personen, die wir so sehen. Und jetzt würde so ein Borg kommen, hält so den Arm hin, so Spider-Man-like kommen da diese Sprühstöße raus, also es kommt diese Kanälchen, ich weiß gar nicht, wie heißen sie, die haben irgendeinen Namen.
Injektionsröhrchen, oder?
Ja, genau, diese Röhrchen kommen da raus, zack, und bei den meisten Personen an den Hals, was so ein bisschen Vampirbiss-mäßig ist, weil es ja auch noch zwei sind, ne, was auch wieder in diese, ja nicht Zombie, aber in diese Horrorfilm-Richtung geht, so. Und was passiert denn bei Data? Wo ist denn sein Wesenszentrum? Ich glaube, im Schädel, ne?
Ja, positronisches Gehirn.
Genau, richtig. Ja, aber das könnte ja auch, das muss ja nicht zwangsläufig bei einem Androiden im Kopf sein. Das könnte ja auch im Bauch oder im linken Fuß sein. So, aber jetzt kommen diese Röhrchen an den Hals. Und worauf stoßen die? Die stoßen ja nicht auf lebendes Gewebe. Und da ist halt auch nochmal die Frage, wie funktionieren die Borgs? Haben wir ja ganz am Anfang auch noch gesagt. Es scheint so, dass die lebendes Gewebe als Grundgerüst brauchen. Ansonsten scheinen die nicht zu funktionieren. Oder dieser Assimilationsprozess kann nicht stattfinden.
Na, in Technik können sie auch assimilieren. Also wir sehen diese Röhrchen durchaus auch mal in eine Computerkonsole oder in Display, in den mobilen Emitter oder so eindringen und dort Nanosonden einbringen, die dann wiederum da drinnen eben ihr Werk tun.
Ja, die tun Dinge, aber assimilieren die das? Wird das Schiff assimiliert? Ist das Schiff selbst, also ist der Borg-Kubus, ohne eine Drohne drauf, weit ab vom Kollektiv entfernt, ist dieser Kubus ein Individuum? Hat der selbst, das meine ich nämlich auch, dann kann auch ein Schiff, auf dem keine Borg-Drohne ist, ja auch nicht assimiliert werden. Und jetzt die Frage an dich, worin unterscheidet sich Data von diesem Schiff, wenn eine KI an Bord ist, oder eben Data, der ja kein Raumschiff ist, aber ein Androide.
Ja,
aber
sie assimilieren ja eben auch nicht, ne? Also wir sehen ja in First Contact, dass er eben nicht assimiliert wird. Also die Borg Queen lässt ihn auf diesem Tisch festschnallen, ne? Und ihm Haut aufsetzen auf Arm und im Gesicht.
Ja.
Um
aber warum?
Ihm diese Empfindung zu geben, ja, es geht halt dann, es wird auch wieder so ein bisschen sexualisiert, ne? Die Fleischlust.
Genau,
sie pustet
da sexy drauf.
Drüber, damit er fühlt, wie sich das anfühlt, wenn Haut reagiert auf Aggregatzustände
aber
oder
warum?
Auf Kälte.
Ich meine, sie macht das, weil sie ihn nicht assimilieren kann. Sie muss ihn überzeugen, ne? Sie kann nicht, diese Nanodinger, die sind nicht imstande, sein positronisches Gehirn zu manipulieren und ihn anzugleichen, gleichzumachen.
Ja.
Bei Lore funktioniert es scheinbar auch nicht. Also ich weiß nicht, ob er irgendwelche andere Mächte über diese Borg hat, aber auf jeden Fall haben die keine über ihn. Zumindest wirkt es so, ne?
Ja, sie waren führerlos und er hat sich dann halt ihre angenommen und befehligt sie, ne? Er hat tatsächlich ja auch in ihnen rumgeschraubt, macht Experimente an ihnen. Und ihre Werte sind ja dann auch verschoben. Es geht jetzt nicht um Assimilation, sondern sie töten ja auch konkret. Ne? Mhm.
Genau. Das legt zumindest den Verdacht nahe, dass Androiden oder vielleicht KIs, ich weiß nicht, was der Grund ist, dass Androiden einfach immun sind gegen diese Nanosonden der Borg. Also nicht immun im Sinne von, die können überhaupt nichts ausrichten, aber die können nicht die Individualität dieses Androiden lahmlegen oder übernehmen. Ne?
Ja, gut, also ich denke mal, wenn jetzt Data ausgeschaltet wäre, könnten sie ihn wahrscheinlich schon mit Nanosonden ganz schön quälen. Ne? Also ich sag mal so parasitärer Befall. Ja. Wenn ich jetzt überlege, wenn sie irgendwo auf ein Schiff kommen, sei es jetzt die Enterprise D oder sei es die NX-01, die Folge, die ich gesehen habe, sie haben sich sofort auch im System ausgebreitet. Ne? Also sofort werden neue Bahnen verknüpft, um die Technik irgendwie zu umgehen, zu okkupieren, zu missbrauchen oder eben, also bei der NX-01 hatten sie ganz konkret neue Verknüpfungen gezogen, haben die Waffensysteme ausgeschaltet und quasi eine Art Fernsteuerung da installiert, um von weiter weg eben bei denen da was loszutreten. Ne?
Ja, aber ich glaube, diese Manipulation von einem Androiden wäre keine andere als das, was halt auch ein Mensch oder eine andere Spezies an einem Androiden vornehmen könnte. Wenn beispielsweise Dr. Noonien Tsung von den Borg assimiliert wäre, dann hätten die Fähigkeiten von Dr. Noonien Tsung an Datas Gehirn herum zu manipulieren. Ja? Das heißt, er könnte das erweitern oder verändern, wie auch immer, aber auf eine Art und Weise, wie das ein Dr. Noonien Tsung tun würde, nämlich mit den Händen oder mit irgendwelchen technischen Gerätschaften, vielleicht sogar mit diesen Nanosonden verbessert, aber ich meine zumindest, dass diese Nanosonden selbst da scheinbar keinen Zugriff drauf haben. Es ist natürlich nur meine Vermutung. Ich habe keinen Beleg dafür.
Wir können es auch nicht abschließend klären. Also ich denke aber schon, dass Data quasi umprogrammiert werden könnte.
Ja.
Aber es ist natürlich ein ganz anderer Prozess, ein ganz anderes Ding. Ne? Und jetzt zum Beispiel die Borg Queen im Film möchte ja aber ganz konkret jemanden an ihrer Seite haben. Mhm. Sie hatte das ja mit Locutus, also wird jetzt nachgehend quasi so eingeführt, dass sie damals ja schon da war und ihn an ihrer Seite wollte und jetzt das eben bei Data auch versucht. Also vielleicht ist es auch einfach hochlangweilig, wenn man immer nur so Drohnen um sich rum hat? Braucht sie jemanden, mit dem sie sich auch mal reiben, an dem sie sich reiben kann? Das ist total unplausibel, ne? Es ist,
Was soll das?
Was will sie denn eigentlich? Also ist es hier nur wieder sexualisiert? Ja. Geht es eigentlich darum, dass sie jetzt hier einen Partner zugeschrieben bekommen muss?
Ja. Genau. Also ich habe das genau, man gibt diesem Borg-Kollektiv jetzt endlich ein Gesicht. Und jetzt kann man natürlich all das machen, was man mit jeder anderen Spezies auch gemacht hätte. Nur halt ein bisschen übermächtiger. Hm. Und das ist leider ein bisschen wenig. Wir hatten es vorhin schon kritisiert. Ich finde es einfach nicht richtig. Aber genau, sie pustet sexy auf Datas Haut. Und er ekstasiert. Ne? Mhm. Und wir vermuten schon Schlimmes. Glücklicherweise ist Data auch an dieser Stelle ein wenig mehr immun als die Queen, die fraglich ist, ob die sehr, sehr schlau ist, als die Queen vermutet. Und damit ist die Menschheit dann doch noch an dieser Stelle gerettet. Ach, die Queen.
Aber was die Borg von vornherein haben, also als sie das erste Mal auftauchen schon, ist ein Logo.
Diese Hand.
Wieso haben sie denn? Ist es eine Hand? Ist das ein ovales?
Ja, ich habe so das Gefühl, das ist wie so eine, das sieht so ein bisschen wie so eine Hand aus mit so einem Kreis da drin. Also das war meine Assoziation dazu.
Aha, okay, eine Hand habe ich da drin noch nie gesehen, aber sie haben eben dieses Logo. Mhm.
Wozu?
Ja, wozu? Dann ist quasi, ist eine gute Frage.
Motivation.
Aber warum auch nicht? Warum auch nicht, ne? Also einerseits so, andererseits so.
Ja, vielleicht ist es auch nur das Logo. Ich weiß nicht, sieht man dieses Logo von denen oder gibt die Föderation beispielsweise oder die Sternflotte denen das Logo, dass man ein Logo hat, um die klar von uns abzugrenzen? Könnte ja auch sein, weißt du, dass das vielleicht von jemandem anders vergeben wird. Wie die Borg sagen selbst über sich, wir sind Borg, aber die Vulkanier sagen, sie sind Vulkanier, weil sie von Vulkan kommen. Wir Menschen sind aber nicht Erdlinge. Also wir sagen ja nicht, wir sind Erdner oder Erdlinge oder so. Das sagen wir ja nicht. Wir haben diese Bezeichnung uns selbst gegeben. Aber, und auch das Logo, ne? Das ist halt so ein stilisiertes, so ein bisschen wie nicht die NATO, wie heißt das hier?
Die UNO.
Die UNO, genau, richtig. So dieses, die Erde, aber eben nicht die Erde, sondern eben so eine Sternenwelt. So ein Teil der Galaxie, abgebildet, wir sind vereint. Und das geben wir uns selbst, dieses Logo. Aber,
das kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber ich dachte eigentlich schon, dass sie das quasi mitbringen. Jetzt, ich frage mich halt, erst dachte ich so, ja, na klar, das ist vielleicht halt einfach auch ganz ursprünglich von ihrer ursprünglichen Spezies, die sich dann mehr und mehr technisiert hat. Wobei das halt schon so lange her ist, ne? Warum sollten sie das immer noch weitertragen, also mit sich irgendwie nehmen? Das ist ja eine Insignie, die anderen zeigt, das sind wir. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie ja mit anderen irgendwie in Kontakt treten wollen, um irgendwie mit ihnen es gibt ja keinen Austausch, sie reden ja mit niemand. Und sie brauchen auch kein Zusammengehörigkeitsgefühl, also man muss sich nicht verbünden über sowas. Also es gibt vielleicht wirklich keinen
Grund. Vielleicht ist es so, das hat schon immer bei uns funktioniert und wir hatten das schon immer so gemacht, also behalten wir es bei. Das ist das Beste. Das ist das beste erdenkliche Logo.
Es gibt seit 100.000 Jahren, erinnern wir nichts mehr
genau,
dran.
Genau, richtig. Evolution hat uns gezeigt, hier, dieses Logo ist das Beste. Bitte übernehmt es jetzt auch.
Vielleicht assimilieren sie deswegen Völker, weil sie immer sie sind auf der Suche nach einem Designer, aber sie haben einfach noch keinen gefunden. Nein.
Borg. Oder wir sind perfekt bis auf unser Logo.
Oder sie haben es halt assimiliert und es kam dann halt so mit und irgend so ein Kupus hatte das dann halt mitgebracht. Und nein, keine Ahnung. Ach, wir machen uns lustig.
Beste. Ja, es kann ja alles sein, dass sie tatsächlich das auch von ihrer Ursprungsspezies mitgebracht haben. Und die haben ja auch einen Namen. Was Borg, für uns ist natürlich klar, ne? Da fehlt nur das Zeichen
eigentlich
davor.
Stimmt. Eigentlich, warum haben die einen Namen? Warum stellen sie sich vor, wir sind Borg?
Ja, ja, die haben ja einen Namen. Eigentlich? Ja, ich meine, für uns ist natürlich klar, ne? Das ist eine verkürzte Form von Cyborg. Aber stellen wir uns mal vor, abgesehen von Sprache, das ist in deren Worten deren Bezeichnung.
Stimmt, das brauchen sie in ihrer Sprache schon irgendwie, ne? Eine Selbstbezeichnung.
Ja, brauchen sie das? Ja, doch, klar, um abzugrenzen. Die, die nicht Borg sind, werden zukünftig Borg sein und das ist unser Ziel.
Ja, man braucht eine Art der Definition.
Ja, genau.
Eins oder null. Mhm.
Und vielleicht ist das eine visuelle Sprache. Also das ist Borg und alle anderen sind es nicht.
Ne? Okay, ja.
Wir sprechen ja von unserer Art der Kommunikation. Die Borg kommunizieren ja auch noch mal anders als wir. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, warum haben die Menschen denn Sprache? Warum, die können doch, die, sollten sie doch mit, per WLAN kommunizieren? WLAN haben die doch auch. Was ist denn deren Problem? Weißt du? Und vielleicht denken wir in so einfachen Bahnen, dass wir sagen, ja, okay, wozu das Logo, brauchen sie ja nicht. Vielleicht ist das auch eine Art zu kommunizieren und vielleicht ist das eine Sprache, die wir nicht kennen. Wir denken alle einfach mal an die, ich weiß jetzt nicht, ob das die Sprache ist oder ob das auch das Logo ist, der Andorianer. Die haben ja auch diese Kreise, die so in sich,
also ihre Schrift.
Da, genau, das könnte ihre Schrift sein. Vielleicht ist das die Schrift der Borg.
Okay, dann ist das aber nicht sehr abwechslungsreich. Nee, aber Korrekt. Sie haben ja auch eine Schrift, die Borg haben ja auch eine Schrift, die sieht man ja auch auf den Displays immer.
Ja, okay.
Selbst Seven of Nine hat ja im Frachtraum, ne, ihre Panels.
Ja, stimmt, richtig. Das sind ja auch so Kreise, ne, die so mit so Stegen verbunden sind und so. Ja, stimmt. Vielleicht ist das ein Schriftzeichen, ich weiß es nicht. Also spekulativ, ne? Also, ja,
vielleicht heißt das Borg, das ist das, vielleicht das Schriftzeichen für Borg.
Björn Borg, ja, klar. Mhm. Borg Automotus. Möglich.
Ich gucke jetzt gerade mal in deine Fragen.
Nee, ich im Prinzip mit meinen Fragen bin ich eigentlich weitestgehend durch. Ich habe das alles ein bisschen angekratzt und also ich habe die so frei formuliert und wir haben die quasi zwischenzeitlich beantworten können. Ich hatte gefragt, beispielsweise, was passiert, wenn alle Spezies assimiliert sind und.
Ja, also das ist eine gute Frage eigentlich, ne? Also ich meine, das wird hoffentlich nie passieren. Und wir sehen ja auch immer wieder erfolgreiche Gegenschläge von Spezies. Mhm. Also, ne, es gibt vielfältige Bemühungen, sich zu wehren gegen die Assimilation und immer wieder große Rückschläge, finde ich schon. Und von daher, toi, toi, toi. Ich hoffe mal sehr, es kommt nie dazu. Aber das Ziel ist ja, also zumindest das, was uns später gezeigt wird, gesagt wird, Perfektion zu finden. Und in dem Moment, wo alle assimiliert sind, also gut, dann kann man vielleicht zu versuchen, zu expandieren wiederum. Ne? Warum in dieser Galaxie bleiben? Gucken wir doch, was woanders los ist. Und wenn sie hier nichts mehr hält, ne, also die Reisezeit nach Andromeda ist halt ein bisschen weiter, aber dann ja, muss man halt Wege finden, dann da halt hinzufliegen.
Ja.
Und sie sind ja genug Leute. Ne?
Unterscheidet das die Borg nicht weniger von den Menschen, als dass es sie mit uns Menschen gleich macht. Denn, also die Föderation, ich meine jetzt nicht nur Menschen, sondern die Föderation und die Sternenflotte. Denn wir sind auf der Suche nach fremden Zivilisationen und. Die Frage ist halt, was die mit Perfektion meinen, was wir mit Zivilisation, fremde Zivilisation entdecken meinen. Ist das vielleicht unsere Perfektion? Und sind die Borg nicht auch nur ja, eine Spezies wie du und ich und nur mit ein bisschen mehr Gewalt und Entführung und Entmenschlichung im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich sehe da schon ab und zu mal so ein paar Parallelen, wenn ich überlege, das Intro von TNG, das ja zum Teil auch ein bisschen blödsinnig ist, dass man fremde Galaxien bereist, was man ja nicht tut.
Das ist ja die Synchronisation, die leider fehlerhaft ist, ja. Also ich sag da persönlich immer in fremde Systeme vor.
Ja, genau. Ja, genau das ist es. Ne? Also man stößt in Welten vor, die man bisher vorher noch nicht gesehen hat. Und dort, und das passiert ja auch bei der Sternflotte oder bei der Föderation ganz häufig, dass man dann sagt, ja, nee, ihr lebt hier aber nicht so, wie wir das wollen. Das machen wir jetzt mal anders. Ne?
Also über die Föderationswerte und so weiter müssen wir definitiv auch noch mal reden.
Ja, also ethisch ist das auch nicht einwandfrei. Und wird das von anderen nicht vielleicht ein bisschen borkig wahrgenommen? Borkig.
Ja, ja. Ne? Das ist ein guter Punkt. Und dann könnte man vielleicht sagen, ist das nicht ein bisschen ehrlicher, wenn man dann kommt und sagt, ihr werdet unseren Spezifikationen hinzugefügt?
Richtig, genau. Hm.
Und ich meine, die leben ja weiter. Ne? Ich meine, das ist passiert bei der Föderation Sternflotte auch. Ne?
Ja, ist halt die Frage, ist das ein Leben?
Ja, also, genau, das ist die Frage. Das kann ich nicht beantworten, denn diese Individuen, also die Individualität geht verloren. Aber das Individuum, das vorher lebte, ist ja noch da und das Wissen bleibt auch konserviert. Wir sehen bei Vinculum, sehen wir eben als Tuvok in den Kopf von, ich weiß nicht, ob es in das Vinculum oder in den Kopf in Kombination mit dem Vinculum von Seven eintritt. Ja, es ist eine
Geistesverschmelzung mit Seven, mhm, die ja komplett verlinkt ist mit dem Vinculum. Genau. Ja. Mhm.
Und wir sehen diese anderen Persönlichkeiten, ob die glücklich sind, mhm, oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Also wir sehen da wirklich keine schöne Situation. Und wir hören ja diese Rufe dieser Leute und das ist vermutlich nicht schön. Aber die sind noch da. Die sind nicht weg. Und die sind vielleicht, die sind auch noch in 1000 Jahren da, wenn die nicht zerstört wird, ne, dieses Vinculum. Also ich will jetzt nicht sagen.
Ja, die leben ja aber wahrscheinlich nicht mehr, die Leute,
nee, nicht
oder?
Physisch. Hm. Aber so Matrix-mäßig, weißt du, sind die hochgeladen, ne? Die Frage ist nicht, also die stelle ich mir jetzt mal an dieser Stelle nicht, ob das schön ist für diese Individuen, die sie mal waren, sondern einfach nur, die leben noch. Und vielleicht ist das Optimum, das die Borg für sich selbst sehen oder für auch andere Spezies. Ihr sterbt innerhalb von 80 Jahren, 120 Jahren. Was soll das sein? Wir retten euch. Wir helfen euch. So kommunizieren die das ja auch, ne?
Ja, ja, ja.
Und die Sternflotte geht ja auch so vor, ne? Ihr lebt hier, das kann ja nicht wahr sein, ihr schlagt euch gegenseitig die Köpfe ein. Wenn das Leben ist, so wie es auf diesem Planeten gelebt wird.
Wir bringen euch mal Zivilisation.
Genau. Ah, das finde ich immer ein bisschen schwierig.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Doch, es gibt eine Frage, die ich übrigens noch nicht habe, sollte eigentlich eher mehr so ein Scherz sein. Locutus hat einen lateinischen Namen. Sind die Borg sprachbewandert, was das Latinum anbelangt?
Hm.
Okay, ich merke schon, du magst nicht antworten. Ich habe auch keine Antwort, Tanja.
Ja, ne, ich habe gerade überlegt, inwieweit
die Romulaner.
Was die Borg denn da eigentlich sprechen? Wieso verstehen wir das denn? Kommt das durch den Universalübersetzer rein? Und woher kann der das denn übersetzen?
Ich glaube, die Borg werden wahrscheinlich auch sowas wie eine Art Universal. Ganz einfach.
Borg haben einen Universalübersetzer.
Die Borg, die brauchen keinen Universalübersetzer. Die assimilieren nur eine Person und haben die Sprache dieser Person.
Ja, das stimmt natürlich.
Die Hansens sind ja auch schon lange, oder Hansens?
Ja, 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 die Hansens. Wobei auch dann mit dem Kontakt mit Captain Archer ja zum Beispiel auch schon, da sagen sie nicht, dass sie Borg heißen, ne? Das erfährt man mit dem Jahrhundert noch nicht, aber sie sagen, sie werden assimiliert werden.
Aber die kommen ja nicht mehr zurück, oder? Diese Borg, diese Drohnen, die sind doch verloren,
Nee,
oder?
Aber die können halt schon, ach nee, aber das sind ja auch, die kamen ja von der Erde.
Ja, ja.
Ach, das waren ja auch assimilierte Menschen. Ja. Oje, oje. Stimmt, das waren ja Menschen.
Ja, ist ja die Frage,
und
die
haben
wieder
auch tatsächlich.
Waren.
Nee, die haben aber eine Nachricht geschickt. Mhm. Und man kommt überein, dass die wohl das Ziel hat, Delta-Quadranten irgendwo ganz weit hinten. Mhm. Und die 200 Jahre etwa brauchen würde, wenn sie denn überhaupt durchkommt.
Ja, genau. Also, es muss nur mal ein Mensch assimiliert sein und dann braucht es keinen Übersetzer mehr, denn der spricht ja die Sprache der Menschen. So. Und insofern brauchen die Borg halt keinen Universalübersetzer.
Das stimmt. Und das sind tatsächlich auch immer so Momente, wo Seven dann auch gefragt ist auf der Voyager, ne? Wo sie auf Wissen zurückgreift, wo sie sagt, ach, das ist ja Spezies 0815, ne? Das ist kein Problem, Moment, da tippe, tippe, tippe und so. Das heißt so und so und da fliegen wir jetzt da und dahin oder da können wir das und das machen. Also sie ist dann halt auch die Bibliothek an Bord, ja, ne?
Universalgelehrte.
Und dann sind dann immer mal alle so ein bisschen peinlich berührt, ne?
Genau.
Aber
ja, die haben
es
wir damit
halt
auch
praktisch.
Schon abgeschlossen. Generell gilt, so zumindest sehen wir das so, wenn eine Person assimiliert ist, dann kommt dieses Wissen in diesen ganzen Borg-Pool. Und an dieser Stelle stelle ich mir auch die Frage, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dieses gesammelte Wissen, auch wenn das wieder ganz, ganz übel zum Teil ist, abzugreifen, dass man sagt, diese Bibliothek, die würde ich ganz gerne anzapfen, ist vielleicht auch ein bisschen übergriffig, Aber es ist halt ein Riesenpool an Wissen. Wir dürfen nicht vergessen, die Discovery.
Ja, das machen sie ja quasi mit Seven of Nine, ne?
Ja, ja, genau.
Also ihr, ja, das genau. Wissen, das sie mitbringt, wird ja genutzt.
Ja, aber auf eine human kommunizierte Art und Weise. Ich hätte jetzt davon gesprochen, wir haben jetzt dieses Artefakt Borg-Kubus abgestürzt und kann man auf diese Daten, auf diese Fülle, dieses Füllhorn
also an Informationen. Ne? Nicht abgestürzt, gestrandet.
Ja,
dann,
ich meine, ja, genau, ja. Also es ist auf jeden Fall inaktiv. Ich sage jetzt mal so, ja, stimmt, irgendein anderer Kubus lag irgendwo.
Nee, dieser Kubus wird dann auch abstürzen auf Coppelius, ja, ja. Aber genau, aber am Anfang ist er eben im romulanischen Raum gestrandet. Und nochmal ganz kurz, die Umstände wissen wir nicht, ne? Weil du vorhin sagtest, es ist nicht klar, ob auf anderen Kuben, ob jetzt alle irgendwie so brach liegen und was sich dort entwickelt. Wir wissen nicht um die Umstände. Wir wissen zum Beispiel, dass Hugh in dieser TNG-Doppelfolge Angriff der Borg ja eben mit dem Kubus, den ja Lore eigentlich übernommen hatte, ja auch wegfliegt. Handelt es sich um den Kubus? Aber so viele Drohnen waren da ja eigentlich gar nicht drauf. Ist es ein anderer Kubus? Hatten die einen anderen Kubus getroffen, gefunden? Wie kam es denn dazu, dass der da gestrandet ist? Hängt es damit zusammen, dass Janeway im Endspiel die Borg-Queen getötet hat,
genau.
Die letzte, die wir eben kennen. Und hat sich deswegen das ganze Kollektiv verstreut, wo sie auch immer waren. Ne? Also es ist alles sehr offen. Wir wissen nicht, wie der Stand des Kollektivs ist. Wir wissen nicht den Ursprung und das Problem dieses Kubus.
Ich stelle mir auch mal die Frage, warum musste alles explodieren, nachdem dieser Virus, dieser Computervirus, im Prinzip war es das ja, erfolgreich war. Warum mussten dann diese ganzen Unimatrix-Zero-Dinger da explodieren? Das ist ja immer mit
Unimatrix 1.
War das nicht?
Zero ist die Traumwelt, in die sie sich flüchten, wo man sich auch immer noch fragt, warum die Borg-Queen da so ein Problem mit hatte. Ne? Also wenn die träumen gehen, ohne dass sie sie hören kann, dann fühlt sie sich ausgeschlossen und wird dann so bösartig, dass sie dann im Zweifel die lieber zerlegt, um der Sache Herr zu werden. Also das ist schon merkwürdig, ne? Es kann ja auch gut funktionieren, wenn dann die Drohnen tagsüber funktionieren oder in
dass
ihrer Wachzeit.
Ja, dass sie überhaupt Emotionen zeigt, ist merkwürdig.
Ja, es ist merkwürdig. Es sind so viele persönliche Intentionen in all dem, was die Borg-Queen da geschrieben bekommt. Das ist so unborgig irgendwas. Das haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich habe dich eben unterbrochen, du wolltest noch was anderes sagen.
Nee, ich bin durch, ich habe das schon wieder vergessen, was ich sagen wollte.
Ach so. Du hattest irgendwas mit Unimatrix 1, ach, weil alles explodierte, ja. Nee, genau. Das war ja das Ziel, ne, dort alles platt zu machen.
Ja, gut, also dann müsste das Programm aber explizit so geschrieben sein, dass dort eine Ladung, eine Sprengladung, die dort schon vorhanden ist, gezündet wird.
Oh, ich weiß nicht, was der Plan war, ehrlich gesagt. Also ich denke nicht, dass willkürlich alles dann explodiert ist. Ich glaube schon, dass das zum Plan gehört, aber ich weiß jetzt leider, ich habe die Folge jetzt nicht nochmal geguckt, ich habe den Plan nicht nochmal vor Augen geführt.
Ja gut, es kann sein, dass die strukturelle Integrität so absinkt, dass das dann, irgendwas.
Wenn die Borg-Queen stirbt, dann explodiert hier alles.
Ja,
dann nee, ich glaube schon, dass es irgendwie vorhergesehen war, dass ich weiß es nicht mehr, ob eingegeben wurde, Selbstzerstörung aktivieren oder so, ich weiß es nicht, ne?
Ja, aber die Borg sind so effizient, die würden keine Selbstzerstörung vorsehen.
Doch, haben sie.
Ja?
Haben sie, das sehen wir auch. Zum Beispiel gerade die Borg-Queen erpresst nämlich Seven of Nine und Janeway und sorgt dann dafür, sie sagt, wenn du jetzt nicht machst, ne, dann hier der Kubus, da sind so und so viele Drohnen drauf, machst du nicht? Okay, ja, und dann sieht man auf dem Bildschirm explodiert und dann
stimmt,
der nächste, ne? Also die List dann halt auch gerne mal so ein paar tausend Drohnen über die Klinge.
Ja, tausend ist gut, das sind pro Kubus, man vermutet ja 100.000.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was für welche Formen da, man müsste gucken.
Okay.
Ich glaube, sie sagt es sogar, ne? Sie sagt dann, wie viele da jetzt gerade gestorben sind, ne, um quasi, um zu erpressen.
Also, das scheint ein Erpressungsgrund für Janeway und Seven of Nine zu sein. Die sehen diese Drohnen als lebend an. Mhm. Weil du sagtest, ja, ob das ein Leben ist, ja, ist halt fraglich. Die sehen das aber so, dass sie
Individuen
gewesen.
Ja, und gerade bei Unimatrix Zero, also wo man eben Einblick in diese Traumwelt erlangt, ne, da sagt sie, oh, auf diesem Kubus kann ich einen nicht mehr hören. Gebt jetzt das auf, macht Schluss mit dem Scheiß, zeigt mir, wo das ist, wie ich das beheben kann, diesen Defekt, dieses Programm, was da läuft. Oder ich zerstöre einfach den kompletten Kubus oder die komplette Sphäre. Und sie geben halt nicht nach, ne, und dann explodiert da eins nach dem anderen. Und sie sagt auch, wie viele da jeweils sterben, ne, weil einer oder zwei nicht zu hören sind, ne.
Ja, drastisch.
Und zu diesen eins oder zwei haben wir ja auch gegebenenfalls vor allem Seven eben emotionale Bindung, weil die ja kennt, ne.
Also auch die Borg sind ja sehr übergriffig, aber da ist halt die Frage, welches Recht haben wir als Menschen, Androianer, wer auch immer, die Borg ändern zu wollen? Okay, die kommen zu uns und versuchen uns zu ändern, ja, okay. Ja, aber zu sagen, wir fliegen zu denen und machen einen Genozid. Wir, also wenn das denn eine Gesellschaft oder eine Spezies ist, haben wir denn das Recht, das Frage stellt sich halt auch, ne, haben wir denn das Recht, alle von denen zu töten, weil die alle von uns bedrohen? Na, das ist so im Prinzip diese Atombombensache. Wir haben jetzt Atombomben und die anderen, die wollen uns auch wegbomben. Wenn wir jetzt einfach nur einen Schritt schneller sind, dann kriegen wir die weggebombt, ohne dass wir drauf gehen. Ist ein Dilemma. Und ich finde, da sollte man als derjenige, der sich moralisch als wertvoller, also moralisch stärker wahrnimmt, sollte man sagen, okay, wenn einer jemanden vernichtet, dann sollten das wir sein, die vernichtet werden, denn wir wollen nicht die Täter sein. Zumindest könnte man das jetzt so annehmen. Ne? Ich finde, ich wäre ungern der Täter, auch wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Also, kann ich die Borg ändern? Kann ich die überhaupt sagen, nö. Das, diese Art und Weise zu leben, die dürfte nicht mehr leben. Ja, wenn wir so nicht leben, dann sterben wir aus. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum die Leute entführen und assimilieren. Vielleicht wollen die gar nicht wachsen. Die wollen nur weiterleben.
Ja, denkbar. Ja, und sie haben auch einen hohen Verschleiß, ne? Also, wenn dann da so ein Kubus hochgeht und das sehen wir einfach auch häufig, ne? Dann.
Ja.
So viel also, zu deiner Frage, warum sie nicht so effektiv quasi assimilieren, wobei wir das auch sehen. Also wir sehen auch in dieser Folge, wo sie, wo die Borg Queen Janeway, glaube ich, auf dem Kubus hat oder Seven? Ach naja, sie hat Seven da. Das ist diese Erpressungsgeschichte. Ich lasse die Voyager weiterfliegen, wenn du wieder zurückkommst. Das ist so eine dämliche.
Ich wollte gerade sagen, ja, warum? Ja. Warum ist Seven so wichtig?
Ja, da wird irgendwie postuliert, dass sie absichtlich dorthin geschickt hat, um zu lernen, wie man die Menschen am besten angreifen kann. Und deswegen soll sie wieder zurückkommen und das Wissen und alles wieder mitbringen. Und das ist dann so eine Erpressungsgeschichte, ganz furchtbar. Und auch alles total dumm erzählt. Es tut mir leid, jetzt so plakativ zu sagen. Nee, ich weiß keine Details mehr, aber ich habe es ja erst vor wenigen Monaten wieder gesehen. Und an der Folge habe ich mich besonders gerieben einfach. Ich bin da zu keinem guten Ergebnis mal gekommen, egal wie ich es drehe und wende. Achso, und da sagt sie, ach so, wir bereiten hier gerade vor, siehst du den Planeten? Das sind so und so viel, 1000 und ich schicke die jetzt los und dann ein paar Minuten später, ja, und jetzt sind alle assimiliert, siehst du? Und jetzt haben wir ihr zu unserem zugefügt und findest du es nicht toll? Und guck mal, du bist müde, ne? Ich sehe das und wir haben hier extra einen Alkoven angepasst für deine Bedürfnisse und geh doch mal und so und versucht sich da so anzubiedern irgendwie ganz furchtbar. Naja, anstatt sie können sie auch einfach wieder assimilieren, ne? Ja. Aber nein.
Verstehe ich nicht. Also irgendwas. Also entweder ist es nicht kohärent geschrieben.
Ja, ist es nicht. Das ist es tatsächlich nicht.
Ärgert mich, denn bis zu einem gewissen Punkt waren die Borg wirklich echt ein grausamer Gegner. Viele fanden die Borg nicht gut, kann ich auch verstehen. Aber die Borg waren halt so ein Schwarm, tatsächlich so eine, so einer, egal, das, weißt du, wenn du eine Ameise siehst, du siehst nicht eine Ameise, das sind garantiert Tausende, immer. Und das ist das Erschreckende in Borg, meiner Meinung nach gewesen. Und mit diesem Aufbringen einer Individualität durch diese Queen oder überhaupt Emotionalität in dieses Borg-Kollektiv, hat man dem den Schrecken genommen, indem man ihm einen größeren Schrecken geben wollte.
Und ich finde, dann ab diesem Punkt war es absolut angreifbar. Haha, jetzt hat man den Gegner. Im Prinzip war es wie jede andere Spezies auch am Endeffekt. Ne?
Ja, also gut, also ich sehe hier, wie gesagt, also vor allem diese Geschichte da, wo Seven erpresst wird und so, das finde ich echt schwach, ja. Mhm. Also zwischendurch wird es sehr absurd, aber also ganz durchgehend finde ich nicht, dass es irgendwo einen Bruch gibt und dann sind die Borg einfach dumm geschrieben oder so. Das finde ich jetzt nicht. Und ich finde auch nach wie vor, ich warte ja drauf, dass wir das weitererzählt bekommen, wie es denn eigentlich weitergegangen ist. Ne? Also wir sind jetzt mit der Rückkehr der Voyager informiert, dass einfach sehr viel zerstört wurde. Ne? Wir wissen nicht über den Ausgang genau, was das bedeutet. Wir haben jetzt diesen einen Kubus gesehen in Picard. Wir wissen auch da nicht, was es bedeutet. Das hat jetzt noch keiner tatsächlich angefangen, mal die Geschichte weiterzustricken. Und es könnte ja auch sein, dass dann die Borg-Queen wieder auftaucht und es wird uns erzählt, ja, so einfach ist das nicht, ne? Und so, ja, das war ein großer Schaden, ne? Also dieses Transwarp-Zentrum zum Beispiel wurde zerstört, aber wir haben ja noch drei andere. Oder, ne, also du kannst so viel machen oder du kannst sagen, ja, das wurde zerstört und dann waren plötzlich alle irgendwie führungslos und die mussten sich selber wieder irgendwie finden und haben sich zusammengeschlossen und bauen jetzt gerade neuen Knoten auf und es hat uns, was weiß ich, 1000 Jahre in der Entwicklung zurückgeschmissen oder so. Sowas könnte ja alles sein. Mhm. Das kann alles noch kommen, ne? Wir wissen, Spoiler Alert, dass wir in der zweiten Staffel Picard die Borg Queen wiedersehen werden. Allerdings ist es ja eine bisschen andere Realität, aber das trotzdem ist es sehr offen, was das alles genau bedeutet. Also vielleicht kriegen wir da was weitererzählt. Und in Lower Decks zum Beispiel haben wir die Borg auch schon gezeigt bekommen, wobei das natürlich noch mal ein paar Jahre vor Picard spielt.
Ja.
Und
es war nur die Holoborg, oder?
Es waren Holoborg, genau. Und ja, es waren jedes Mal Holoborg. Mhm. Also in der ersten Staffel, Rutherford hat in einer Simulation gegen Borg gekämpft, genau. Weil das die Simulation ist, die eigentlich zeigen soll, wie schwer es ist, gegen jemanden zu kämpfen. Aber er war so gut, dass Shex sehr begeistert von ihm war. Naturtalent, er kann sogar hier das krasse Borg-Programm durchkämpfen.
Ja, das Kobayashi-Maru-Borg-Programm, ja.
Ja, genau. Und dann sehen wir natürlich jetzt in der zweiten Staffel Bäumler in einer Simulation. Er hat sogar die Borg-Queen bekehrt, ihr Menschlichkeit oder Mitgefühl beigebracht, hat mit ihr Schach gespielt und alle Borg-Babys gerettet. Er hat 100% im Test erlangt. Großartiger Witz auf jeden Fall. Und dann sehen wir ja noch in der ersten Staffel diese Folge in der fernen Zukunft, wo der Bäumler-Effekt dann völlig missverstanden den Kindern in der Schule erklärt wird, wo ein Borg-Kind mit dabei sitzt, zusammen mit allen anderen. Das war auch sehr nett. Ja, ich weiß nicht, wie es dazu kommen kann, aber das war sehr lustig.
War das richtig Borg oder war das so Exby? Es war, glaube ich, richtig borgig, ne?
Es war ein Borg, ja. Krass. Ein Borg-Kind.
Ja, und auch da, an dieser Stelle könnte man jetzt sagen, okay, ihr seht, das ist eine Spezies, und die hat Bestand. Ne? Das ist natürlich, ist eine Zeichentrickserie und
ja,
und das
es
ist
war ein
witzig
Gag
gemeint,
aus,
ne?
In der Fernzukunft könnte gewesen sein werden.
Ja, ja,
genau. Ja, wir müssen sehen, wie sich's entwickelt. Also, aber es ist vieles offen und es ist nicht irgendwie kaputt erzählt oder so. Nee, das wollte ich jetzt nur sagen. Ne? Es kann jederzeit weitergehen und uns neue Facetten zeigen. Und was ich auf jeden Fall sehr, sehr schön fand, wie uns Picard eben, also die Serie, diese erste Staffel, eine neue Facette gezeigt hat. Eben nochmal zu gucken, wer steckt denn dahinter, ne? Also es ist, also vorher war es immer die gejagte Person, die zum Opfer wird, der Gewaltakt, der einen zum Borg macht und dann bups, dann bist du Täter, dann bist du nur noch Borg, dann bist du komplett jenseits dessen, was du mal gewesen bist.
Und ja, kein Zurück.
Kein Zurück und ein Picard, wie gesagt, der davon Erlösung spricht. Lilly, die ja auf dem Holodeck mit ihm sich befunden hat, wo er sich ein Maschinengewehr hat replizieren lassen, damit er eben irgendwie gegen sie ankämpfen kann und sie abgeballert hat und sie ja das auch entsprechend kommentiert hat und er da ja gar keinen Ausweg sah, ne, als denjenigen quasi zu erlösen. Und dabei waren das ja Personen, die so frisch assimiliert waren. Natürlich hatten die gar keine Chance da jetzt auf der Enterprise, ist schon klar, ne? Aber theoretisch, ne, in diesem Stadium der Assimilation, nee, hätte er jetzt in dieser Situation nicht, ne? Also was hätte er denn machen sollen? Die waren ja überall auf dem Schiff. Es war halt Kampf, ne? Was hätte er denn machen sollen? Ich weiß nicht, nur betäuben ja, oder so, wäre, weiß ich ja, nicht, nein, gegangen,
aber es, vielleicht irgendwo hätte es vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gegeben, die wir noch nicht bedacht haben. Ja, ich weiß, natürlich, Jean-Luc Picard ist in seiner Persönlichkeit so vorgeprägt, dass selbst wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, eine Lösung zu finden, dass er vielleicht tatsächlich an dieser Stelle überreagiert, also so wie er es jetzt eben getan hat, total aggressiv, was ist total aggressiv? Er hat sich halt verteidigt gegen die, aber ja, mit einer martialischen Art und Weise.
Der schlimmste Fall, der eingetroffen ist, ne? Also das Schiff ist
überrannt, ja.
Überrannt, ja. Viele Leute sind schon gestorben und es wird ja immer schlimmer. Also es ist ja quasi die Epidemie, die ausgebrochen ist, die über sie herbricht, ne? Und also die eigenen Leute sind befallen und werden zu Zombies, die wiederum andere überfallen, ne? Ja. Ja, aber also ich finde schon, weißt du, ich mag nochmal das Wort nennen, das ich in einer anderen Folge sehr häufig genannt hat, dass wir sehen hier Paradigmenwechsel. Das finde ich wirklich spannend, ne? Also hier, wie in Picard dann damit umgegangen wird, dass man hier auf Borg nochmal ganz anders guckt, ne? Dass man anerkennt, dass das jetzt nicht das Ende allen ist, ne? Also das sind aber immer noch irgendwelche Personen, die jetzt eben quasi infiziert sind, ja, was natürlich aber auch da so eine Sichtweise ist, als ob die Borg selbst eben kein Volk darstellen würden, ne? Und vorhin hatte ich noch gesagt, darüber müssen wir sprechen, haben wir jetzt nicht so richtig, will es aber auch nicht mehr so lange in die Länge ziehen, aber nur ganz kurz noch, inwieweit ist es denn berechtigt, jemand da rauszuholen, ne? Und wir haben ja schon gesehen, also wie du sagst, es geht womöglich auch einfach nur ums Überleben. Ne? Borg wollen überleben, wie alle anderen auch. Das ist ihre Art zu überleben. Wir hatten das auch, wie hießen sie nochmal, die Spezies,
Kubali.
Die Kubali, genau, die eben auch ihre Art hatten zu überleben, ne? die Leichname von anderen übernommen haben. Hier die Borg töten quasi selbst, um zu übernehmen. Also, aber halt auch nicht, ja, und das ist eben genau das, was wir mit Locutus ja erlebt haben. Mhm. Es ist eben kein wirkliches Töten. Es gibt ein Zurück und bei Seven of Nine haben wir es ja dann in Perfektion gezeigt bekommen.
Oder die XPs später halt, die auch lange dabei sind, ne?
Ja.
Ja, in der Tat.
Aber es ist halt die Frage, ne? Also, und diesen Kampf, den ja Janeway da mit Seven of Nine führt, den finde ich schon auch spannend, ne? Wobei sie am Ende ja selbst auch dann dafür ist, aber da könnte man halt auch sagen, hat Janeway Seven nicht gegen ihren Willen wieder zu einer Annika assimilieren wollen, die sie aber nicht mehr sein kann, nicht mehr sein wird und hat sie jetzt wieder zu was anderem gemacht, zu was Drittem? Und wenn das nicht willkommen war, musste sie es denn tun? Ne, also vielleicht.
Schwierige Fragen.
Lässt man's, ne? Sie hat gesagt, schick mich zurück. Gut, das war eine Gefahr für sie wiederum. Dann wär man bei der Entscheidung, die ein Picard getroffen hat und gesagt hat, hier, gib mir das Maschinengewehr. Mhm. Ne, also, schwer.
Ja, also ich glaube, da sind viele Fragen dabei gewesen, auf die es einfach kein richtig oder falsch gibt.
Ja, es sind Entscheidungen aus der jeweiligen Perspektive, aus der jeweiligen, aus dem jeweiligen Wertekonstrukt, ne? Und individuell eben in den Serien und Filmen aus den Optionen, die die Protagonistinnen für sich sehen.
Ja. Ja.
Ja, sehr spannend. Ich habe auch irgendwie das diffuse Gefühl, wir haben irgendwas ganz Wichtiges vergessen, aber andererseits haben wir auch schon ganz viel angesprochen.
Ja, wir haben, ich glaube, also was meine Fragen angeht, haben wir ziemlich viel abgearbeitet. Was ist ziemlich viel? Wir haben mehr abgearbeitet, als ich mir als Fragen und Wissenslücken vorgenommen habe zu füllen. Ich bin, glaube ich, ein ganz kleines bisschen weiter daran oder näher daran, die Borg per se zu verstehen, wie die geschrieben worden war, von Anfang an relativ plakativ und deutlich. Welche Funktion haben die da? Das hat sich für mich nicht geändert, aber warum? Also ursprünglich, meine Frage war ja unter anderem, warum kommen die, holen sich hier und da ein paar Leute, verschwinden wieder, aber im Gegensatz zu dem, was Picard am Anfang erfährt mit Q, die begegnen den Menschen und plötzlich eilt der Borg-Kubus einige Jahrzehnte Richtung oder viele Jahre in den Alpha-Quadranten, um uns jetzt zu schnappen, aber hat vorher scheinbar noch nie irgendwas von den Menschen gesehen und gehört. Das war für mich ein bisschen widersprüchlich, wenn man denn davon ausgeht oder für einige Annahmen trifft, die beispielsweise besagen, die Borg haben im Prinzip ein endloses Repertoire an Drohnenplätzen. Oder es sind halt viele, viele Annahmen, die ich getroffen habe am Anfang, ne? Dass ich gesagt habe, wie viele Personen passen denn auf einen Borg-Kubus? Wie viele Kuben gibt es? Und es ist meine Annahme war unter anderem auch, es ist ganz einfach, neue Kuben zu erstellen. Das scheint eben nicht der Fall zu sein. Und möglicherweise gibt es halt auch ein gewisses Datenvolumen, das die Borg nicht übertreiben dürfen. Ansonsten ist dieses Gequatsche im Äther sehr laut oder dass man beispielsweise eine gewisse Empfangsdistanz hat, weißt du?
Ja, das vielleicht, aber also ja. Das Datenvolumen überschritten wird, das glaube ich eher nicht. Okay. Also ich glaube aber schon, dass sie gucken müssen, was sie an Ressourcen haben, ne? Oder dass sie ihre Ressourcen da einsetzen, wo es halt eben gerade passt oder so. Ne? Ja. Also es ist halt alles nicht unendlich und mal eben aus dem Ärmel geschüttelt.
Ja, also ich bin jetzt in der Tat ein bisschen näher daran zu verstehen, was hat es mit diesem Borg auf sich und kann halt nachvollziehen, wenn ich jetzt die alten Folgen sehe, kann halt nachvollziehen, wie ist es denn gemeint gewesen und was kann es denn bedeuten, wenn das und das und das gesagt wird oder getan wird? Und warum werden einige Sachen nicht getan? Warum werden die nicht auf den Schiffen attackiert und so weiter? Ich brauche immer so eine gewisse Plausibilität. Wenn die nicht da ist, ist das für mich nicht nachvollziehbar, was dort, ja nicht gesprochen, sondern was dort getan wird. Warum tun Borg diese und diese Sachen, die anderen wiederum nicht? Und wenn das nicht für mich in einen plausiblen Rahmen gebracht wird, dann ist diese ganze Handlung für mich Mist. Und dann kann und will ich das nicht verstehen und lehne das auch innerlich ab. Aber so kann ich es jetzt. Also vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben. Es war ja mein Wunsch, dass wir uns diese Borg nochmal annehmen. Sicherlich haben wir nicht alles erörtert, was die Borg angeht. Aber diese Teilaspekte, wo ich Lücken hatte, wo ich nicht Verständnislücken inhaltlicher Art, sondern Verständnislücken logischer Art hatte, dort hast du mir jetzt tatsächlich aushelfen können. Und ich hoffe doch, dass unsere lieben Hörerinnen und Hörer das ebenfalls so sehen und auch der liebe Oswald, dass wir euch alle aufklären konnten, so wie ich es jetzt eben auch selbst erfahren hatte.
Ja, ich fand es so lustig. Ich habe noch ein Zitat von Harry Kim, der relativ zu Anfang, als Seven an Bord kam, zu ihr dann mal sagte, ja, ich schätze, die Borg lernen eine Menge Leute kennen. Fand ich irgendwie süß.
Naja, ja. Zwangsläufig. Okay. Ja. Ja, okay. Der Harry, immer zu einem Späßle aufgelegt.
Ja, gut. Lustig. Also die Borg kommen rum, das kann man sagen.
Das ist wahr. Ja gut, die haben ja halt auch ein bisschen schnellere Schiffe als wir.
Ja, die Transwarp-Kanäle sind schon erstaunlich.
Ja, ist vielleicht eine Sache, die wir in unserer Sternflotte, in unserer Föderation vielleicht ebenfalls assimilieren sollten.
Vielleicht haben wir das schon.
Ja. Also, so schnell kommen wir zu einem Ende dieser Folge.
Und, absolut. Na, ganz kurz nochmal, weil wir über Discovery gar nicht gesprochen haben. Die Borg wüsste ich nicht, dass die hier vorgekommen sind, aber in der letzten Staffel haben wir natürlich diverse Möglichkeiten und irgendwelche lustigen, ich sag mal im weitesten Sinne, waren es Transwarp-Kanäle gesehen. Ich bin mal gespannt, was uns da alles noch blüht.
Mhm. Discovery ist ja jetzt so weit in der Zukunft, dass man, wenn die Borg irgendwas ja noch zu sagen hätten, dass die definitiv da dann irgendwie zu uns zu Gesicht kommen würden.
Ja, genau. Ja. Deswegen auch sehr spannend, ne?
Vielleicht ist es aber auch das Zeichen, dass die Borg überhaupt kein Thema mehr sind. Mhm. Vielleicht ist das genau das, wo wir sagen können, alles klar, die Borg sind Geschichte.
Ja. Es bleibt spannend.
Genau. Okay, dann möchte ich mich nochmal bedanken für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Denn das ist für mich natürlich auch wieder so ein kleines Herzenswünschlein gewesen, zu verstehen, was die Borg antreibt. Und mal gucken, was wir beim nächsten Mal haben. Ihr erreicht uns natürlich wie immer auf Twitter über @trekkipedia oder
auf unserer Homepage unter trekkipedia.podigio könnt ihr uns kommentieren, oder im Impressum findet ihr auch die E-Mail-Adresse, schreibt uns auch da gerne.
Wunderbar. Dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und bis dahin, bleibt in unserem Kollektiv.
Tschüss.